Es ist eine ganz einfache Formel. Der Freier will Sex, die Prostituierte braucht Geld. Sie will den Sex eigentlich gar nicht. Sie nimmt ihn in Kauf. Und Sex, den ich in Kauf nehme, den ich erdulde, ist kein Sex, für den ich Konsens gegeben habe.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Denn jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf die Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Huschke Mau, eine Ex-Prostituierte. Und wir starten gleich mit einer Szene aus ihrem Leben, die wirklich heftig ist. Huschke bekommt Nachrichten von einem Freier. Die sind schon ziemlich komisch, und als die beiden sich dann treffen, wird ihr sofort klar, hier stimmt was nicht. Ab diesem Moment wird alles nur noch schlimmer. Und ich sage euch das vorweg, damit ihr euch auf die Bedrohung und auch auf sexualisierte Gewalt einstellen könnt, die wir in dieser Folge immer wieder erleben. Mit 19 fing alles an. Huschke hatte ihren ersten Freier, und es wird Jahre dauern, bis sie aus der Prostitution wieder rauskommt. Heute ist sie Doktorandin, Autorin und Aktivistin, die sich stark macht für die Abschaffung der Prostitution. Wie sie das erklärt, ist unglaublich bewegend und gleichzeitig finde ich sehr, sehr spannend, weil da ganz viel drin ist, worüber ich so noch nicht nachgedacht hatte. Wenn es euch gleich geht wie mir, dann geht ihr in diese Folge mit einer Meinung rein und mit ganz neuen Gedanken raus. Wie wird eine junge Frau zur Prostituierten? Wie geht es ihr damit? Und was heißt es wirklich, sich in Deutschland zu prostituieren? Und dann die ganz große Frage zum Schluss: Brauchen wir als Gesellschaft Prostitution? Oder noch besser gesagt, wollen wir, dass es das in unserem Land gibt? Los geht es jetzt, mittendrin. Huschke arbeitet schon einige Zeit als Prostituierte und wird von einem Freier kontaktiert, der, wie gesagt, ihr von Anfang an nicht ganz geheuer ist. Huschke, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Mich sehr gefreut.
Ich freue mich auch und bin beim Lesen über dich über eine Szene, über einen Satz gestolpert, der mich erstmal hat ziemlich so fast einfrieren lassen, weil es so krass ist. Du schreibst Folgendes: Ich habe schon beim Nachrichtenschreiben mit ihm gespürt, das, was nicht stimmt. Er hat 5-mal nachgefragt, ob ich auch wirklich alles mache, was in meinem Profil steht. Wirklich alles? Alles? Ganz sicher alles? Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Als du das liest, kannst du ja nicht genau wissen, was gleich passieren wird, aber dein Bauchgefühl stimmt. Dazu sprechen wir gleich. Nimm uns erstmal mit in diesen Moment, in dem diese Szene stattfindet, mit in dein Leben. Wer bist du? Wie geht's dir? Wo lebst du? Was machst du?
Also zu diesem Zeitpunkt bin ich so Anfang, Mitte 20, schon einige Jahre in der Prostitution. Ich habe keinen Zuhälter mehr. Also die Zeit ist schon vorbei, aber ich habe auch keine Unterstützung von irgendjemandem und prostituiere mich gelegentlich noch, einfach aus Armutsgründen. Und ich meine jetzt nicht Armut im Sinne von, keine Ahnung, ich würde mir zu meiner Matratze gerne ein Bett kaufen, sondern Armut im Sinne von, ich brauche wirklich was zu essen oder, keine Ahnung, ich habe meine Tage und kann mir nicht mal mehr ein paar Tampons leisten. Und so war das an dem Tag auch. Also ich habe gefühlt, dass der Freier, der mich kontaktiert hat, dass der irgendwie off war. Aber ich hatte aufgrund des ökonomischen Drucks keine Möglichkeit, das abzulehnen. Also ich habe das schon gespürt, dass ich eigentlich mit ihm nicht mitgehen sollte. Aber ja, ist ja bei vielen Frauen in der Prostitution auch so, ne? Also rein theoretisch hat man ja immer die Möglichkeit abzulehnen oder viele haben die Möglichkeit abzulehnen. Aber es gibt dann eben auch Gründe, warum man es doch nicht ablehnen kann.
Wo schreibt dir so ein Mann dann sowas? Alles, wirklich alles, ganz sicher alles?
Ja, ich habe eine Annonce gehabt im Internet auf einer der Seiten, wo man eben annoncieren kann zu Prostitution. Ich möchte sie jetzt nicht nennen, aber genau, das kann man dann eben chatten und schreiben und sich anschreiben lassen und man hat ein paar Bilder, meistens ohne Gesicht natürlich. Und die Freier kontaktieren einen dann dort, genau.
Was stand dann da in deinem Profil?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also meistens war das so ein Standardding. Also weiß nicht, ob du schon mal in eine Zeitung geguckt hast, wo hinten drin im Anzeigenteil diese Bordellwerbungssachen sind. Meistens steht halt drin, wie alt man ist, welche Maße man hat, also eher dünn, welche Körbchengröße, ob man rasiert ist, welche Praktiken man anbietet und ja, genau. So das Freie.
Wenn der jetzt sagt, dass du, ob du alles anbietest, was in deinem Profil steht, klingt das ja so, als würde irgendwie was Krasses bei dir drin stehen.
Nee, gar nichts. Da stand gar nichts Krasses drin. Okay. Gar nicht, also da war alles mit Kondomen und so weiter, aber die Tatsache, dass er so nachgefragt hat, also ich hatte eigentlich zum Schluss sogar weniger als Standard im Angebot, weil mich das alles angeekelt hat. Also die Praktiken in der Prostitution werden ja auch immer krasser. Also vor 30 Jahren oder so hätte es zum Beispiel Küssen im Bordell nie gegeben. Oder Französisch ohne, oder auch nur, dass sich Frauen ausziehen. Also die Bordellchefin in dem zweiten Wohnungsbordell, in dem ich war, die war auch mal anschaffen, vor, keine Ahnung, auch so 30 Jahren. Und die hat gesagt, damals war das echt so, also küssen war nicht, anfassen war nicht, ausziehen hat extra gekostet und der Verkehr war sowieso nur Falle schieben. So. Und da ist mir erstmal klar geworden, dass sich das anscheinend über die Jahre und Jahrzehnte super krass geändert hat. Also mittlerweile weiß ich das von, ja, nenne ich sie jetzt Kolleginnen, also Frauen, die noch in der Prostitution sind, ja, dass die Praktiken auch wirklich schon so sind, ja, sowieso ohne Gummi viel, auch wenn es laut Prostitutionsschutzgesetz verboten ist. Küssen, aber auch so Sachen wie anal ist schon Standard, ins Gesicht spritzen, ins Gesicht spucken und würgen. So was ist jetzt Standard. Und ich hatte das alles nie. Also wenn man länger in der Prostitution ist, desto weniger hält man auch aus emotional. Weil der Schutz, der Eigenschutz bröckelt dann so. Und desto weniger bietet man an. Also ich habe den Eindruck immer gehabt, dass Frauen, die länger in der Prostitution sind, sozusagen, naja, die Bordellchefin, von der ich gerade gesprochen habe, hat das irgendwann mal als Abzocknutten beschrieben. Also eine, die gar nichts mehr eigentlich anbieten will. Also die ihren Widerwillen nie mehr verbergen kann und eigentlich gar nichts mitmachen will. So, ne? Also ich würde mich jetzt nie so bezeichnen wollen, aber es war auf jeden Fall weniger als Standard, was ich angeboten habe.
Okay, jetzt schreibt dieser Typ, du machst du alles, ne, und wirklich alles und so weiter, fragt so penetrant nach. Und dann sagst du, das ist schon immer ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Das heißt, du spürst eigentlich, witterst schon, das wird heftig.
Ja, genau. Ich kann gar nicht genau beschreiben, woran das liegt. Also das könnte sein, dass da diese Anspruchshaltung von Freiern durchschimmert. Dieses, ja, das steht aber in deinem Profil und du hast es angeboten und ich habe jetzt bezahlt und jetzt ziehen wir das durch, auch wenn dir das jetzt gerade nie passt. Mhm. Also das sind dann halt häufig Freier, die, wenn man irgendwie sich anmerken lässt, dass man sich gerade ekelt oder ja, ich hatte auch schon Freier, die gesagt haben, hör auf zu weinen, ich will das nicht sehen. Du hast mich anzulächeln, wenn ich hier mit dir aufs Zimmer gehe und das steht in deiner Annonce und das ziehen wir jetzt auch durch. Und diesen Verdacht hatte ich bei dem auch.
Okay. Jetzt sagst du hast aber so einen finanziellen Druck, du bist in so einer Notlage, dass du das machen musst.
Ja.
Wie antwortest du dann auf so eine Nachricht?
Ja, natürlich mit ja. Also in der Prostitution ist es ja immer so ein, wie soll ich denn das beschreiben? Es wird ja immer so als Dienstleistung verkauft und so, ne? Und ich sag immer so, ja, das klingt so, als könnte man Sex in eine Bäckertüte verpacken, auf den Tresen stellen und dann kommt ein Mann, gibt ihm einen Fuffi und nimmt die Tüte mit dem Sex mit. So klingt es immer, wenn Leute sagen, es ist eine Dienstleistung. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass man ja trotzdem noch ein Mensch ist und dass man auch das mit seinem privaten Körper macht. Also ich habe nur einen privaten Körper, mit dem ich Sex mache. Auch den beruflichen Sex mache ich mit meinem privaten Körper. Ich habe nur einen Körper, meinen privaten Körper. Und natürlich hat man dann trotzdem noch so Empfindungen wie ja Widerwillen, Abneigung, Scham oder Angst oder auch Ekel. Und die Freier erwarten natürlich von einem, dass man das nicht zeigt, dass man das wegmacht und man dissoziiert auch ein Stück weit das weg. Man muss es ja wegdrücken, sonst kann man nicht performen. Aber man empfindet es ja irgendwo in sich trotzdem.
Und mit diesem Wissen geht's jetzt wie weiter, als du dann geschrieben hast, ja, mache ich alles?
Ja, dann haben wir uns getroffen und ich hatte auch noch den großen Fehler gemacht, niemanden zu sagen, dass ich mich jetzt mit einem Freier treffe.
Wo trefft ihr
euch? Wir haben uns auf einem Parkplatz getroffen für einen Hausbesuch. Also er hat gleich gesagt, er wohnt auch ein bisschen weiter draußen. Und dann habe ich gesagt, ja, da komme ich nicht hin. Und dann hat er gemeint, ja, dann treffen wir uns dort und dort und kommst du mir ins Auto und wir fahren dann dorthin. Also Hausbesuch sozusagen.
Ja. Was für ein Mann wartet da im Auto auf dich?
Also er war relativ klein. Na, kennst du diese Menschen, wo man aus der Stimme schon raushört, dass sie total selbstunsicher sind eigentlich?
Ja, ja.
Und so einer war das. So ein Timbre in der Stimme, wo du merkst, der Mensch hat irgendwie ein krasses Problem mit sich selber.
Okay.
Und ja, das okay. Hat sich auch so rausgestellt, ne? Also er hat mir das Geld gegeben im Auto und hat mich angeguckt und hat gemeint, ja, da kaufst du dir jetzt wahrscheinlich Schuhe von, oder? Das machen Frauen ja sowieso. Und da war mir klar, okay, der hat super krassen Problem mit Frauen. Der ist selbstunsicher. Er versucht, mich abzuwerten, schon direkt in den ersten Sätzen. Das wird jetzt richtig doof.
Was dann dein überwiegendes Gefühl in so einem Moment?
Wut. Also ich habe natürlich in dem Moment auch Angst gehabt, weil ich dachte, oh Gott, wie geht es jetzt weiter? Aber ich hatte auch Wut, weil ich in dem Moment als Prostituierte ihm nicht so antworten durfte, wie ich es eigentlich wollte. Weil er sich sonst als Freier natürlich verabschiedet hätte. Also Prostituierte zu sein bedeutet ja nie nur mit jemandem zu schlafen, sondern bedeutet eben auch für die Stunde oder halbe Stunde, die man gebucht ist, ja, zu Schauspielern und nett zu jemandem zu sein und so zu tun, als würde man ihn verstehen. Und egal, was der andere sagt, man darf nicht, also es gibt Freier, die stehen drauf, wenn man frech ist und Widerworte gibt und sarkastisch ist, aber er hat nie dazugehört, das habe ich gespürt. Und ich hätte ihm so gern irgendwas gesagt, irgendwie.
Ach, ja, das wollte
Frauen
ich ja wissen,
was
hättest du ihm?
Oder so.
Okay, das hättest du ihm gerne gesagt. Ja. Und was hast du in Wirklichkeit gesagt?
Ich habe gesagt, nein, ich kaufe mir davon Bücher. Und dann hat er halt gemeint, ja, oh Gott, was ist das denn jetzt für eine Antwort? Bist du etwa eine Zicke? Und in mir hat das echt gebrodelt. Ich habe gedacht, ich hätte ihm am liebsten in dem Moment auch den Hals umgedreht, so, ne? Aber ich musste es runterschlucken, weil.
Das finde ich jetzt einen ganz krassen Moment, weil jeder und jede von uns bestimmt schon mal erlebt hat, dass man irgendwie auf so einem Date ist und dann trifft man eine Person und merkt, die sagt irgendwie was, was einem nicht passt und dann ist alles weg. So alles knistern, alles, was einen irgendwie anziehen würde, alles, wo man denken würde, könnte daraus was werden. Und dann will man eigentlich am liebsten weg, wünscht sich vom Tinder-Date zurück aufs eigene Sofa. Und dann sitzt man da und hat dann natürlich irgendwie vielleicht so eine Ausrede parat und haut irgendwie ab. Du jetzt in dem Moment, wo du das noch vielleicht besonders krass gespürt hast, weißt aber, ich muss jetzt mit dem in seinem Auto in sein Haus fahren. Und dann, wie er es vorher abgefragt hat, alles, wirklich alles, ganz sicher alles liefern.
Genau, ja. Vielleicht kannst du dir das vorstellen irgendwie, wenn du morgen früh aus dem Haus gehst zum Bäcker und du trittst in den Laden, sagen wir die dritte Person, die du erblickst und die weiblich ist, mit der musst du jetzt eine Stunde verbringen. Und du musst sie so mit dieser Person verbringen, dass diese Person zufrieden ist. Das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Du wirst viel von deinen eigenen Gedanken und Gefühlen runterschlucken müssen und dich ganz viel auf die andere Person einstellen müssen, auch wenn die Person dir mega unsympathisch ist.
Ja, Moment, du hast jetzt auch gesagt, ich muss eine Stunde mit der verbringen. Nein, ich muss eine Stunde mit der alles machen und die kommt, um Sex zu haben.
Ja, aber wir sind ja noch gar nie beim Sex. Es ist schon dieses mit der anderen Person sprechen. Also ich meine, Freier sagen auch krasse Sachen zu einem. Ich hatte mal zum Beispiel einen Freier, der hat mich zu sich nach Hause bestellt und ich komme und dann sagt er, oh, ich freue mich so, meine Frau ist gerade im Krankenhaus, sie hat gerade Zwillinge bekommen, ich bin so glücklich und da habe ich gedacht, heute gönne ich mir das mal. Und dann stehst du da im Flur und denkst, ey, was bist du für ein Dreckschwein? Aber du darfst es nie sagen. Sondern du musst dann sagen, ach, wie schön, du bist Papa geworden, das freut mich total für dich. Schön. Oder wenn Freier zu dir sagen, ja, meine Frau schläft nicht mehr mit mir, dann ist sie ja selber schuld, wenn ich mir eine bestelle. Und du darfst nicht sagen, was du denkst. Und danach auch, ne? Also ich meine, Sex im Bordell ist immer schlecht, ist immer schlecht. Es geht ja nur um die Lust des Freiers, nie um deine eigene. Und du darfst den Freier, alles, was du möchtest, ist danach den Freiern zu sagen, du, ich habe da so eine Ahnung, warum deine Frau nie mehr mit dir schlafen will, ja. Und du darfst es nicht sagen.
Ja, okay. Shit, ich muss lachen, weil es irgendwie so eine traurige Komik hat.
Ja, voll. Du mit. Aber ja. Männer-Egos sind sehr fragil. Also Egos von Freiern sind mega fragil. Da, okay. Sie kaufen ja nie nur Sex, sie kaufen auch Selbstbestätigung.
Ich finde das bis hierhin wirklich krass. Und wenn ihr euch das selber zutraut, dann fühlt euch mal in Huschke rein. Versucht euch vorzustellen, wie es euch in dieser Situation gehen würde. Ich meine, du fährst mit irgendeinem fremden Menschen in einen Wald und manchmal kennt man das ja, dass der erste Eindruck einen anschreit und sagt, hier stimmt was nicht, dieser Mensch ist mir nicht ganz geheuer. Huschke spürt genau das, noch bevor sie diesen Mann sieht. Schon bei den Nachrichten fühlt sie sich unwohl und steigt dann dennoch in das Auto, um mit diesem Mann in sein Haus zu fahren. Ich finde, allein bei diesem Gedanken, wenn man sich das jetzt von außen mal vorstellt, hat man doch den Impuls zu schreien und wegzulaufen. Doch für Huschke, das sagt sie ganz klar, ist das keine Option. Rein theoretisch, sagt sie, hat man ja die Möglichkeit abzulehnen, aber es gibt dann eben Gründe, warum man doch nicht ablehnen kann. Huschke macht hierzu, finde ich, ein unglaublich starkes Bild auf, als sie sagt, es klingt vielleicht manchmal so, als könnte man Sex wie in eine Bäckertüte packen. Also man geht zum Bäcker, bestellt sich die Brötchen oder man geht halt zur Prostituierten und bestellt sich Sex. Und dann sagt sie, aber auch diesen beruflichen Sex macht man ja mit seinem privaten Körper. Und diese Beschreibung, dass man als Prostituierte eben nicht nur mit jemandem schläft, sondern auch Schauspieler muss, nett sein, den Freiern die Bestätigung geben muss, die sie wollen, einfordern und vielleicht anderswo nicht bekommen. Das alles sollten wir für den Rest der Folge schon mal im Hinterkopf haben. Laut offizieller Definition bezeichnet Prostitution das Vornehmen sexueller Handlungen gegen Entgelt oder andere Gegenleistungen. Und grundlegend ist dabei eine Unterscheidung zwischen sogenannter freiwilliger Prostitution im Sinne von sexuellen Dienstleistungen als legale Möglichkeit der Erwerbstätigkeit und erzwungener Prostitution im Sinne von Zwangsprostitution zu machen. Letzteres, die Zwangsprostitution, ist in Deutschland genau wie die Zuhälterei und sexualisierte Gewalt verboten und wird mit dem Strafrecht geahndet. Allerdings sind die Übergänge natürlich nicht immer ganz trennscharf. Man kann das wunderschön schwarz auf weiß in Gesetzestexte drucken, aber wie sieht es in der Praxis aus? In der Prostitution tätige Frauen und Männer befinden sich häufig in sozialen und psychischen Notlagen. Ich habe das selber erlebt, als ich mal mit einem Streetworker nachts auf dem Berliner Straßenstrich unterwegs war. Da habe ich einige, vor allem auch sehr junge Männer erlebt, bei denen man wirklich dachte, das sieht von außen nach unglaublichem Leid aus. Natürlich konnte ich den Leuten nicht in ihre Köpfe gucken. Mit manchen kamen wir zwar ins Gespräch, aber in so ein paar Minuten lässt sich nicht wirklich klären, was macht das mit den Leuten. Dazu kommen wir gleich nochmal, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte ist. Vielleicht noch kurz zum rechtlichen Hintergrund in Deutschland. Seit 2016 gilt hier das Prostituiertenschutzgesetz. Und dieses Gesetz sieht Beratungsgespräche und eine Meldepflicht für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter vor. Dazu kommt noch eine Kondompflicht und schärfere Regeln für Bordellbetreibende. Ziel dabei ist es, die Menschen zu schützen, die zur Prostitution gezwungen werden und die Arbeitsbedingungen für alle anderen, die den Job freiwillig machen, zu verbessern. Ende 2019 waren 40.400 Prostituierte in Deutschland nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet. Doch natürlich arbeiten ganz viele ohne Anmeldung und tauchen dann nicht in der offiziellen Statistik auf. Die Taz zum Beispiel berichtet von Schätzungen, wonach es bis zu 400.000 SexarbeiterInnen in Deutschland geben soll. Jetzt aber weiter in Huschkes Geschichte. Sie sitzt nun mit dem Freier im Auto. Bewahrheitet sich ihre böse Vorahnung und wo fahren die beiden hin?
Wir sind dann zu seinem Haus gefahren und das Haus war im Wald. Aber richtig, richtig krass im Wald. Also wir sind 20 Minuten in diesen Wald reingefahren. Es war kein Haus am Waldrand, es war mitten im Wald.
Was kippt jetzt mehr, Wut oder Angst ins Gewicht?
Angst. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich wahnsinnige Angst hatte. Zumal ich schon auf der Fahrt bemerkt habe, dass wir in einem Funkloch sind. Er hatte ein Haus und es war kein normales Haus, sondern es war eingezäunt. Also und zwar nie mit so einem hübschen deutschen Jägerzaun, wo ein bisschen Moos drauf ist, sondern richtig krass nach oben mit Stacheldraht.
Du sagst es jetzt so lachend und so erzählend einfach. Jetzt kann man sich, was du gerade erzählst, da ist mir das Lachen längst im Halse stecken geblieben und ich bin nur noch gerade auch in Panik. Kannst du das in dem Moment denn aber auch weiter so locker durchziehen, wie du das jetzt hier gerade beschreibst? Also bleibt man dann, wie soll ich das nennen, Profi und kann weiter was vorspielen, damit diese Person, du hast gerade eben gesagt, das einzige Ziel ist, dass sie am Ende zufrieden ist, zufrieden bleibt?
Ja, und das zweite Ziel war, dass ich es gerne überleben wollte. Genau. Ich erzähle es jetzt so lustig, weil ich das anders gar nicht erzählen kann. Ich habe weiter geschauspielert, also wir sind dann reingegangen und das wurde einfach irgendwie auch nicht besser.
Mhm.
Also ich habe bemerkt, dass er so schwankt. Er hat mir das einerseits alles gezeigt, wie, als würde er mich heiraten wollen. Also er hat mir sogar ein Zimmer gezeigt, wo man dann ein Kinderzimmer machen würde. Und ich habe gedacht, oh Gott, hey, also ich bin eine Prostituierte, du hast mich als Prostituierte bestellt. Aber du erwartest gerade was völlig anderes von mir. Es geht hier gerade ganz massiv um dein Ego, deine Gefühle, deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Und andererseits hat er aber ständig mich so geneckt, aber es war kein Necken mehr. Immer so eine subtile Abwertung. Also ja. Jeder Satz so, dass du dich angetickert fühlst und dass du denkst, du musst dich jetzt rechtfertigen oder du musst ihm jetzt beweisen, dass du nicht so schlimm und so schlecht bist oder du musst jetzt ganz schlagfertig sein, um ihm zu beweisen, dass du dich nie runtermachen lässt. Aber es ist so, dass du das nie richtig beweisen kannst. Also er kommt jetzt nie zu dir und sagt, du bist eine dreckige Schlampe, sondern er verpackt das anders, ganz subtil.
Okay, also sowas wie ganz schön schlau für eine Prostituierte.
Ja, oder? Genau, so vergiftete Komplimente und sowas.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Genau, und er hat auch mehrfach betont, dass wir hier alleine sind. Und es war nie so ein, ach guck mal, jetzt sind wir allein, jetzt machen wir es uns gemütlich, sondern ja, wir sind jetzt hier allein, ne? Wir sind in dieses Haus dann gekommen und er hat hinter sich zugeschlossen und den Schlüssel abgezogen. Und ich habe so getan, als würde ich das nie bemerken, weil ich schon dieses Gefühl hatte von, der will jetzt eigentlich Angst von mir sehen. Das ist das, was ihn geil macht. Also der hat ein Problem mit Macht. Der fühlt sich ganz klein gegenüber Frauen. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich weiter schauspiele und einerseits schlagfertig und frech bin, aber andererseits mich dumm stelle und so tue, als würde ich nie bemerken, was hier gerade passiert, dass ich es dann überleben kann. Aber es war mir ganz klar, dass wenn ich jetzt Angst zeige, dass ihn das so anmacht, dass die Situation komplett eskaliert.
Weil er dann noch mehr Angst will von dir?
Genau, ja, genau.
Ja, okay. Wie kommst du da wieder raus? Was bietest du ihm jetzt, was lieferst du ihm jetzt, dass er dich gehen lässt? Sitzt ja heute hier, zum Glück lebendig vor mir.
Also, er hat es dann wirklich auf die Spitze getrieben. Er hat mir dann noch seinen Waffenschrank gezeigt. Das war eine richtige Scheißsituation. In einem Haus.
Was hat
man
so Jägergewehre und sowas?
Ja, genau. Ne? Wenn man so vielen Männern so nah gekommen ist, entwickelt man ja ein Gespür dafür, was die andere Person will und wie man auch mit ihr umgehen muss?
Das wollte ich eben fragen. Glaubst du, dass wenn man das einfach mehrere Jahre gemacht hat, man so eine Sensibilität hat, dass man treffsicherer was über die Leute sagen kann? Ja.
Ja, voll. Weil man sich ja immer in die reinversetzen muss und das ist schon reiner Selbstschutz. Man möchte ja nichts sagen, dass die Situation eskaliert und man möchte ja gefährliche Männer nie noch weiter reizen und man muss natürlich auch emotional abliefern, ne? Also hat man jetzt einen Freier vor sich, der sich trösten lassen will, weil die Frau ihn verlassen hat? Oder hat man jetzt einen Freier vor sich, der auf Widerstand steht, sodass man frech sein soll und schlagfertig? Sowas lernt man.
Okay. In diesem Moment jetzt, glaubst du im Nachhinein, das hat dir das Leben gerettet?
Dass ich mich
also glaubst
so
du,
verhalten
hätte ich
habe?
Hätte dich wirklich umgebracht?
Ja, ich glaube, wenn ich Angst gezeigt hätte, deutlich. Und wenn ich habe mich ja dumm gestellt, ne? Ich habe ja die ganze Zeit, also hast du jetzt Angst? Nö, wieso sollte ich? Und du wirkst auch ganz nett und so. Und immer eher so frech und schlagfertig, weil ich wusste, wenn ich dem jetzt das kleine verängstigte Mäuschen präsentiere, dann verliert er die Kontrolle über seine Machtfantasien. Und dann setzt er das in die Tat um.
Jetzt mit diesem Gedanken im Kopf, musst du Sex haben mit dem? Also kommst du tatsächlich zum Sex? Ja.
Ja, wir hatten Sex, ja.
Wie läuft das dann ab? Mal so ganz, ich frage jetzt einfach mal ganz praktisch, wie zieht man das dann durch?
Also, um ehrlich zu sein, das war gar nicht der krasseste Teil. Ich wollte eigentlich sogar schnell mit ihm ins Bett, weil ich wusste, dass ich ihn dort sozusagen wieder ein bisschen unter Kontrolle habe. Wir hätten jetzt auch noch 3 Stunden in diesem Haus lang gehen können. Vielleicht hätte er mir auch noch, keine Ahnung, seinen Folterkeller gezeigt oder was?
Sagen, keine Ahnung. Eine Streckbank im Keller.
Aber ich wusste das, also der war ja offensichtlich auch emotional ausgehungert. Jemand, der ersten Frau, die ihm über den Weg läuft, ein Zimmer zeigt, wo er sagt, hier könnte mal ein Kinderzimmer sein, der ist ja auch ausgehungert. Also wusste ich, der hat wahrscheinlich schon länger Kinder im Bett gehabt. Das bedeutet, es kann sein, dass ich über sein Begehren und über seine Lust und sein Verlangen über ihn wieder sozusagen eine Kontrolle haben kann. Dass er mir nichts tut, weil er ja vögeln will. Ich muss ihn nur aus seiner Machtfantasie mal wieder rausholen und ihn daran erinnern, dass wir eigentlich ins Bett gehen wollten.
Okay. So, und dann geht man irgendwann ins Schlafzimmer, so schnell wie möglich, zieht sich nackt aus und dann schafft man nackte Tatsachen.
Genau. Es war dann genauso, wie ich es vermutet hatte. Er ist dann komplett in den Primitivmodus gewechselt. Also ja, Brüste und ne?
Das Märchen vom Stammhirn beim Mann, was dann anspringt.
Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch irgendwelche Gehirnteile dann
on sind. Hirn aus, jetzt nur noch Sex an. Der hat sofort eine Erektion, will nur noch auf dich drauf und das geht dann auch schnell? Also kommt es schnell zum Orgasmus, alles schnell abgewickelt oder zieht sich das auch?
Nein, man darf es nie zu schnell machen, weil die Stunde muss um sein. Und je eher wir fertig sind, desto mehr hat er ja noch Zeit, mich weiter voll zu labern und diese komischen Psychospielchen mit mir zu spielen. Das bedeutet, ich muss es rauszögern.
Ja.
So dass wir dann am Ende aufstehen und ich sage, oh krass, wir haben nur noch 10 Minuten, die Stunde ist um, also ist fast um und so, ich gehe noch mal kurz ins Bad und wir rauchen noch mal eine und dann fährst du mich aber bitte zurück, okay?
Und das macht er? So klappt das dann?
So hat es geklappt, ja.
Was fühlst du, als er dann das Tor aufschließt und dich wieder ins Auto setzt oder du dich?
Da habe ich noch gar nichts gefühlt. Ich habe wirklich erst, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, also er hat mich dann zu demselben Parkplatz zurückgefahren, auf dem wir uns getroffen hatten.
Ja.
Und er hat sogar noch gefragt, ja, ich würde dich gerne nächste Woche nochmal buchen. Und ich habe natürlich, ja klar, kein Problem, super gerne und so, bla bla. Und du bist ja so anders als die anderen. Und dann bin ich dort ausgestiegen und habe echt gedacht, so jetzt pisse ich mir in die Hosen. Jetzt kommt so diese ganze Erleichterung, jetzt kann ich loslassen und jetzt kann ich Angst haben. Und als ich dann zu Hause war, ich habe das auch niemandem geschrieben, wo ich gerade war und was ich für eine Angst hatte, weil ich dachte, ja, es ist ja jetzt vorbei. Und man wird ja auch hart gegen sich selbst, wenn man in der Prostitution ist, muss man ja auch sein. Und ich dachte, ja, jetzt ist ja vorbei, brauchst du ja nie mehr rumjammern. Aber ich konnte, um ehrlich zu sein, die ganze Nacht nicht schlafen. Also dieses Ganze, und was man da so unterdrückt und was man so unter den Teppich kehrt an Gefühlen und Gedanken, während man sich prostituiert, kommt ja doch irgendwann wieder hoch, ne?
Ja. Was wolltest du werden, als du klein warst?
Ich wollte 2 Dinge werden. Eine von den beiden bin ich ja geworden. Ich wollte Pferdewirtin werden, natürlich.
Pferdewirtin heißt
ja,
das?
Ja, natürlich.
Ist das sowas wie so die Pferdehofbetreiberin aus Bibi und Tina?
Ja, genau.
Okay.
Und Schriftstellerin wollte ich werden. Und das bin ich ja jetzt geworden. Also ich schreibe unter meinem richtigen Namen und unter anderen Pseudonymen halt auch noch, publiziere ich auch, genau.
Es ist das Jahr 2021 und ich bin keine Prostituierte mehr. Ich habe jetzt ein abgeschlossenes Studium. Ich bin Autorin, Wissenschaftlerin, Aktivistin und Doktorandin. Das steht im Nachwort von deinem Buch, das gerade rausgekommen ist.
Mhm.
Davon sind wir aber noch Lichtjahre entfernt.
Ja.
Du wirst jetzt ja erstmal als Kind dann geboren, wir sagen bewusst nicht wo, wächst auf mit diesen beiden Träumen im Kopf, Schriftstellerin und Pferdewirtin.
Ja.
Wie kommt es von diesem Traum zur Prostitution? Auch das muss ja ein langer Weg sein.
Ja, also meine Situation zu Hause war nicht schön. Da gab es mega viel Gewalt in unserer Familie. Also wirklich richtig krass Gewalt. Ich rede nicht von, mein Stiefvater hat mir mal eine runtergehauen oder hat mir meinen Hintern versohlt, sondern ich rede wirklich von stundenlang nackt stramm stehen und sich anschreien lassen müssen. Ich rede davon, dass alle Kinder in dieser Familie in ihrer Kindheit mehrmals Gehirnerschütterungen hatten. Dass Dinge angewendet wurden, die ich heute als Foltermethoden bezeichnen würde, wie zum Beispiel die Simulation von Ertrinken.
Waterboarding.
Also, ja, genau. Also es hat auch sexuelle Gewalt stattgefunden, eigentlich gegen alle weiblichen Familienmitglieder, also auch gegen mich, gegen meine Schwester, von meiner Mutter habe ich mehrfach mit anhören müssen, wie sie von meinem Stiefvater vergewaltigt wurde. Und es war so, dass ich eine normale Kindheit überhaupt nie kannte. Und diese Vorschädigung, also diese krasse Gewöhnung an Gewalt, diese Fähigkeit zu dissoziieren, weil einem so krass Gewalt angetan wird, die Abwertung als Frau oder Mädchen und dieses sexuelle Missbrauch, das ist was, was bei überdurchschnittlichen vielen Frauen in der Prostitution vorhanden ist. Also es ist wirklich auffällig. Nicht alle, die missbraucht werden, landen in der Prostitution, aber auffällig viele Prostituierte wurden als Kind sexuell missbraucht oder sehr schwer misshandelt.
Puschki, ich muss mal kurz zwischenfragen. Das, was du gerade erzählst, ist ganz schrecklich, dass ein Kind das erleben muss. Und du erzählst es völlig anders als eben die Erfahrung mit dem Freier im Wald, was ja auch eine unglaublich schreckliche Erfahrung war. All dieses Lachen, dieses ist irgendwie so auf so eine besonders lockere Art zu erzählen, um irgendwie eine Distanz zu wahren, fehlt hier gerade. Und du hast mir eben gesagt, du musst diese Szene aus dem Wald so erzählen, weil du es gar nicht anders kannst, sonst wäre es viel zu heftig. Ist das bei deinen Kindheitserfahrungen gerade nicht der Fall, weil das schon so weit weg ist?
Nee, die sind eigentlich auch noch sehr präsent. Also sehr heftig. Und ich habe dadurch auch noch richtig krass Probleme auch im Alltag. Ich glaube, ich lache darüber nicht, weil ich gleichzeitig an meine Mutter denke und auch an meine Geschwister. Und mir das eben nie nur für mich leid tut. Also wenn ich in meine Kindheit gucke, sehe ich ja nicht nur mich, sondern ich sehe auch, also ich liebe meine Geschwister total.
Und gibt es da eine Schwester?
Also mittlerweile sind es zwei Schwestern und einen kleinen Bruder, ja.
Ne? Lebt deine Mutter noch mit dem Mann zusammen?
Also ich bin dann ja weggelaufen mit 17 und irgendwie ein paar Jahre später hat sie sich scheiden lassen. Genau.
Okay, also eine Kindheit unter einem grauenhaften Tyrannen, nämlich dem Stiefvater von dir.
Mhm. Und es waren auch echt mittelalterliche Methoden. Also es war total klar, dass unser Leben in seiner Hand liegt. Er hat auch mehrfach gesagt, wenn ich will, schlage ich dich einfach tot. Und er hat es auch so gemeint. Also er hat auch mehrfach versucht, uns umzubringen. Seine Methode war dann immer, dass er uns ins Auto geprügelt hat und auf Amokfahrt gegangen ist.
Also ist
ich rede nie von, er ist ein bisschen zu schnell gefahren, oder, sondern er hat es wirklich darauf angelegt, einen richtig krassen Unfall zu bauen mit uns im Auto. Das war seine Art, uns zu zeigen, ich habe euch total in der Hand. Ne? Wenn ich das will, sitzt ihr hier in diesem Auto und dann bringe ich euch um. Genauso wie er immer wieder auch gesagt hat, du, wenn ich will, dann lege ich dich einfach zu meinem besten Freund ins Bett. Weil du bist meine Tochter und also ich kann mit dir machen, was ich will. Und früher war das auch so üblich, dass man das gemacht hat, wenn man seinem Freund irgendwie einen Gefallen tun wollte oder so. Also das war ganz klar, alles von uns gehört ihm und wir sind auf ihn angewiesen, wenn wir am Leben bleiben wollen. Ja.
Ich habe gelesen, dass ihr keine Türen in dem Haus hattet.
Ja, das war über Jahre.
Das klingt nach so einer Kleinigkeit, aber das finde ich auch ganz krass.
Ja, voll. Und in der Wohnung, in der wir vorher gewohnt hatten, da hatten wir Spione in den Kinderzimmertüren. Also er konnte uns jederzeit beobachten, was wir auch im Kinderzimmer tun. Und in dem Haus, in dem wir dann danach gewohnt haben, hatten wir ganz lange Kindertüren. Ja, das war krass. Also auch nicht im Bad. Und das war auch so ein Ding. Also er stand immer in der Tür, wenn ich geduscht habe oder mich gewaschen habe oder umgezogen habe oder sonst irgendwas. Immer.
Was bringt dieser Mann dir bei? Und beibringen klingt jetzt so positiv, wie man lernt was in der Schule, aber es kann ja auch was unglaublich Negatives sein.
Er hat mir beigebracht, dass ich totaler Dreck bin. Also, dass ich kein Mensch bin. Ich bin kein Mensch. Und alles, was so draußen stattfindet, sowas wie Menschen haben, die einen mögen und die einen schützen, einen Beruf haben, normal leben können, im Sinne von, also das war ja 24 Stunden am Tag Terror. Über 17 Jahre lang. 24 Stunden am Tag Anspannung. So, was passiert jetzt? Also verkloppt der mich jetzt oder vergewaltigt er meine Mutter oder muss hier jetzt wieder jemand 5 Stunden nackig stramm stehen, sich anschreien lassen? Oder wenn ich jetzt neben ihm stehe, kriege ich jetzt einfach aus der Kalten eine Faust ins Gesicht ohne Ankündigung oder sonst irgendwas? Dann ist man ja auch permanent in einem Alarmzustand. Man ist permanent in Angst. Ständig. Also er hat das verursacht. Und er hat mir sozusagen beigebracht, dass ich ein Leben ohne Angst und Gewalt gar nicht verdiene. Also das ist, wo ich hingehöre. Das ist mein Zuhause. Dort, wo die Gewalt ist, dort gehöre ich hin.
Was hast du damals für Gefühle für den?
Todesangst und unglaublichen Hass. Also gar nie auf Rache. Ich wollte nur, dass es aufhört. Also meine Rolle in der Familie war auch die zu sein, die immer dazwischen geht. Also wenn ich hänge in meinem Kinderzimmer stocksteif rum und meine Ohren sind riesengroß, weil ich genau hören muss, also ja, die streiten sich gerade in der Küche. Wann ist der Moment, wo es kippt? Wann ist der Moment, wo er kurz davor ist, zuzuschlagen? Weil dann muss ich aufstehen und in einer halben Sekunde in der Küche stehen, um meine Mutter zu schützen. Und das war meine Rolle. Und die Rolle ist viel zu groß für ein Kind.
Prügel, untergetaucht werden in der Badewanne, nackt stramm stehen und Missbrauch. Huschkes Alltag ist von ständiger Angst geprägt und ich finde, man muss sich da nochmal klar machen, wie schrecklich so eine Kindheit sein muss. Jahrelang wurde ihr immer wieder das Gefühl vermittelt, dass sie nichts, aber wirklich gar nichts wert ist, dass sie kein Leben ohne Gewalt verdient. Und das hören wir heute ganz klar von ihr, hinterlässt natürlich Spuren. Mit 17 hält Huschke diesen täglichen Terror nicht mehr länger aus. Sie geht zum Jugendamt und erhofft sich endlich Hilfe. Doch es kommt nur zu einem Konfrontationsgespräch mit den Eltern im Beisein von Sozialarbeiterinnen. Bei dem Gespräch leugnen Stiefvater und auch die Mutter, das finde ich besonders schrecklich, alle Taten. Huschke rettet sich daraufhin in ein Mädchenwohnheim, bis sie die Schule beendet. Ihre Rolle als diejenige, die in der Familie einschreitet und dazwischen geht, kann sie entsprechend nicht mehr erfüllen und deswegen plagen sie unglaublich große Schuldgefühle, weil sie ihre Geschwister im Stich lässt. Wie Huschke heute sagt, war diese Rolle als Aufpasserin in der Familie aber grundsätzlich viel zu groß für sie und nicht ihre Verantwortung als Kind. Das haben wir schon mal hier gehabt, das nennt sich Parentifizierung. Das Kind schlüpft in die Rolle, die eigentlich die Eltern haben, nämlich die anderen Kinder zu schützen, sich um die zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen. Als Huschke 19 wird, stellt das Jugendamt dann seine Hilfen ein und Huschke muss das Wohnheim verlassen. Sie zieht in eine andere Stadt und will dort studieren. Aber wie? Ohne Geld. Huschke bekommt kein BAföG, findet auch keine Wohnung, weil sie für all das Unterschriften ihrer Eltern benötigt. Und die kriegt sie nicht. Huschke findet schließlich ein WG-Zimmer, weiß aber genau, dass sie die Miete und auch die Semestergebühren eigentlich nicht bezahlen kann. Und dann nochmal, bitte reinversetzen. Wer, wie ich zum Beispiel, das Glück hatte, dass es da einfach zwei Lehrereltern gab, wo immer klar war, dass man Unterstützung bekommt fürs Studium, für die Ausbildung, dass man monatlichen Betrag überwiesen bekommt. Bei mir war das, glaube ich, immer der BAföG-Höchstsatz. Aber auch diese Sicherheit, dass wenn mal was wäre, die Eltern immer da sind. Das alles fehlt Huschke. Und das denke ich so oft, wie unfair wir in unser Arbeitsleben starten und überhaupt auch ins Leben starten, wenn man nochmal dazu nimmt, was bei Huschke alles passiert ist und bei uns anderen vielleicht nicht. Nach einem Dreivierteljahr hat Huschke überhaupt kein Geld mehr. Und was macht man jetzt in so einer Situation? Wie kommt man als junge Studentin ans Geld? Mir würden da ganz viele typische Nebenjobs einfallen, wie Kellnern habe ich lange gemacht oder Nachhilfe geben. Huschkes Notfallplan lautet aber Prostitution. Für diese Entscheidung sind zwei Punkte ganz zentral. Zum einen hat sie wirklich niemanden. Keine erwachsene Bezugsperson, die sie in dieser Situation vielleicht mal anleitet oder auch erklärt, wie das Leben so funktionieren könnte. Und zum anderen gibt es diese Möglichkeit, sich zu prostituieren in ihrem Kopf schon ganz früh, weil, so sagt sie, sie durch ihren Stiefvater gelernt hat, dass sie nichts wert ist und dass Sex das Einzige ist, wozu man sie gebrauchen kann. Wir hören heute einen Einzelfall, aber zwischendurch sollten wir den Blick weiten. Und da gibt es eine Studie vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und die Jugend, wonach sich sehr viele Personen in der Prostitution in schwierigen sozialen und psychischen Situationen befinden. Und deswegen vielleicht mal hinterfragt werden muss, inwiefern es tatsächlich eine freie Entscheidung ist, sich in die Prostitution zu begeben. Wir gehen jetzt zurück in Huschkes Erlebniswelt und ich will wissen, wie das ist, wenn es anfängt. Das erste Mal Sex mit einem Freier, das stelle ich mir persönlich ganz besonders heftig vor. Und an diesem Punkt sind wir jetzt.
Ich wusste ja nie, wie das geht, sich zu prostituieren.
Wie alt bist du da in dem Moment erstmal?
Ja, 18, 19 so. Okay. Und ich habe es halt so gemacht, dass wenn mir auf der Straße Männer hinterher gepfiffen haben, bin ich zu denen hingegangen und habe gesagt, bei mir kostet's was. Und die meisten haben gelacht, so. Aber Inna ist halt drauf eingegangen und hat mich gefragt, wie viel.
Ja. Was sagst du?
Boah, es war zu wenig. Also ich wusste ja auch gar nie, wie die Preise sind und alles war zu wenig. Es waren 40 Euro die Stunde. Das war, also oh Gott, das kann man gar niemandem erzählen.
Ja, mit 18 geht man hin, da pfeifen einem irgendwelche Männer hinterher, was ja schon an sich eigentlich ein Unding ist. Und dann geht man hin und sagt, bei mir kostet's was, 40 Euro eine Stunde.
Genau. Was kostet Selbstüberwindung? Aber Selbstüberwindung hatte ich ja schon gelernt. Also ich habe gelernt, wie das geht. Hungern, frieren, Schmerzen aushalten, Schläge aushalten, Angst aushalten, Schock aushalten. Das wusste ich ja, wie das geht.
Wer kommt dann mit für 40 Euro?
Also ich bin mit zu ihm gegangen, kam aus Bosnien. Wir haben uns nie so gut verständigen können, akustisch. Und ja, der war krass. Ich war zweimal bei ihm und der hat mich vergewaltigt. Das war richtig krass. Und es tat schweineweh. Und ich das Schlimme war, dass ich trotzdem, obwohl er mich vergewaltigt hat, also es hat ihm geil gemacht, auch dass ich Schmerzen habe und dass ich, nein, ich will doch nicht mehr.
Ja,
und,
ja.
Trotzdem bin ich danach aus seiner Wohnung gegangen und ich war so kalt und so abgespalten von mir und so, da in mir drin war wie so ein Eiszapfen und ich habe gedacht, das hast du gut gemacht. Hast du richtig gut gemacht, weil jetzt weißt du, dass du das kannst und du wirst es genauso weitermachen und jetzt weißt du, dass du überleben wirst. Du wirst überleben. Das war gerade scheiße, aber du hast es durchgezogen. Ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, weil es ist immer noch besser, als auf der Straße zu verrecken.
Okay. Ich habe gerade zwei Worte, die mir sofort in den Kopf kommen. Kalte Freude?
Ja.
Weil man stellt sich Freude immer so wärmend, euphorisch, super, ich habe was geschafft, ich habe was gepackt vor, als ein ganz tolles Gefühl. Aber das, was du hier gerade beschreibst, klingt so kalt, so kühl, so stumpf, so. Und trotzdem ist da diese Euphorie.
Ja, klar. Also natürlich ist es gut, wenn man in einer Situation, die man nie so richtig ändern kann, in der Lage ist, viel auszuhalten, viel Schläge einzustecken, viel Schmerzen auszuhalten, viel Ekel wegzustecken, viel Angst auszuhalten. Das ist eine Ressource, die man hat, um schlimme Situationen zu überstehen. Und ich hatte genug Ressourcen. Ich bin dort raus und ich war erleichtert. Ich habe gedacht, okay, jetzt hast du es hinter dir, jetzt weißt du, dass du das kannst. Du bist nie gestorben. Du wirst überleben. Das ist das, was du jetzt machen kannst.
Vor allem ist es doch huschgesunde Bestätigung von dem, was du eben gesagt hast. Man hat dir schon als Kind beigebracht, du bist nur eine Sache wert, nämlich du als
genau,
Sexobjekt, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt merkst du, yo, und das funktioniert auch noch.
Es ist das Einzige, was funktioniert.
Ja.
Es war das Einzige, was funktioniert. Ich habe sowas wie so tun, als wäre man ein Mensch oder ein normaler Mensch und um Unterstützung bitten oder um Sachen bitten, die mir zustehen. Diese Sachen auch von Ämtern waren ja eigentlich Sachen, die mir zugestanden sind. So. Aber ja, es war das Einzige, was mir geblieben ist, Prostitution. Es war das Einzige, was ging. Also alle anderen Wege waren absolut verschlossen.
Jetzt fängt das mit so einer Erfahrung an und wird dann schnell professionalisiert von dir oder ist das ein längerer Prozess?
Gar nicht von mir. Ich bin dann ja in diese andere Stadt gezogen und habe angefangen zu studieren. Es ging natürlich auch nie lange gut. Also ich glaube, ich war 2 Monate und dann war ich schon in der Psychiatrie. Weil diese ganze Situation, die war einfach die reine Katastrophe. Ich konnte die Miete in der WG nie zahlen. Ich war völlig überfordert mit dem Studium. Dort waren normale Menschen. Es gibt ja so eine Studie, die sagt so, 5% aller Studierenden kommen aus Arbeiterfamilien. Das ist sehr wenig, ja. Und ich kam ja nicht mal aus einer Arbeiterfamilie. Ich kam aus einer sogenannten Assi-Familie. Ich war schwer traumatisiert und ich war nie nur mit dem normalen Alltag überfordert. Was ist der Unterschied zwischen Seminar und Vorlesung?
Ja.
Welche von den Büchern muss ich mir jetzt wirklich kaufen?
Ja.
Kann ich einfach einen Professor fragen, wenn ich was brauche? Und wie komme ich eigentlich durch die Stadt, wenn ich noch gar nie das Semesterticket habe?
Ja, ja.
Also,
ey, musst du mir nicht sagen, ich komme aus einer Familie, wo beide Eltern studiert haben, wo alles super lief, wo ich bis heute einfach nur für alles dankbar sein kann und war schon so überfordert mit diesem Studium und mit diesen ganzen Sachen, die du gerade aufzählst, mir jetzt vorzustellen, ich habe keine Eltern, die man mal kurz anruft und fragt, ey, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Seminar und kann man einen Professor was fragen?
Ja.
Und dann noch das alles da oben drauf zu haben, was du gerade beschreibst. Ja, wundert mich jetzt überhaupt nicht. In die Psychiatrie sagst du, gehst du, kann ein super Schritt sein? Ist es für dich super?
Also es hat mich mal kurz aus der Situation rausgenommen. Es war ja eine totale Katastrophe. Ich war untergewichtig, weil ich kein Geld für Essen hatte.
Ja.
Also das haben sie festgestellt, als ich in die Psychiatrie kam. Ich war suizidgefährdet. Ich habe mir ja auch massiv die Arme aufgeschnitten. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte keine therapeutische Begleitung in meinem WG-Zimmer, dessen Miete ich nie zahlen konnte. Ich lag eine Matratze und ein paar Kisten mit dem Kram, den ich aus dem Mädchenhaus mitgenommen habe.
Die Liste ist lang.
Ja, das war einfach zu krass. Und das Ding war, dass auch in der Psychiatrie, also da waren super nette Leute, ne? Also zum Beispiel die Schwestern auf der Station, die waren so lieb. Aber auch, also die Ärztinnen und Ärzte waren trotzdem mit mir überfordert.
Mhm.
Und was sie halt, also die Therapieform war halt irgendwie abgefuckt. Ich musste zum Beispiel Ergotherapie machen. Und ich habe dann da gesessen und habe gedacht, ich bastel jetzt hier Fensterbilder, aber ich habe jetzt schon 5-mal gesagt, ich brauche eine Sozialarbeiterin. Ich möchte, dass sie mit mir die Formulare ausfüllt. Ich möchte, dass sie mir erklärt, was passiert, wenn meine Eltern weiterhin den BAföG-Antrag nie ausfüllen. Ich brauche auch Kohle. Hast du schon mal 4-5 Monate ohne Geld gelebt?
Zum Glück nicht.
Also ich bin fast verhungert, ne? Auch und ja. Sogar, also in der Klinik war es dann so, okay, da kriegt man dann Essen. Aber sogar in der Klinik war es so, dass ich meine Wäsche im Waschbecken gewaschen habe, weil ich den 1 Euro nie hatte für die Waschmaschine. Ich hatte also de facto gar kein Geld, nichts.
Ja.
Obwohl mir welches zugestanden wäre. Ja, aber irgendwie haben auch die sich nie vorstellen können, dass es so schlimm sein könnte.
Mhm.
Und der Sozialarbeiter hat mir dann ein Formular hingelegt. Was mir auch nichts genützt hat, weil ich ja schon wusste, ja, ich kann Anträge stellen, aber irgendwo hören die ja oft so, also irgendwo, ne? Also die werden dann entgegengenommen und dann sagt man mir, ja, da fehlt noch der Zettel von den Eltern.
Ja, ist klar, ja.
So, ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, alles klar, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du das professionalisieren musst. Es kam wie gerufen, wir haben so ein Stadtmagazin. Da sind so ein Annoncenteil drin und da war eine Anzeige von einem Mann, der, ich kenne den Wortlaut nie mehr, für erotischen Service eine Partnerin gesucht hat. Oder irgendwie so hat er das formuliert.
So wie für ein Pornodreh oder sowas?
Ja, eigentlich war es Pornodreh. Eigentlich hatte er für Pornodreh gesucht. Und ich habe mich dann halt bei dem gemeldet und der war Polizist. Also was jetzt Bundespolizei ist, dann heißt Bundesgrenzschutz. Und er hatte halt Schulden und hat gedacht, er kann das dadurch abzahlen. Und ich habe mich bei dem gemeldet und er wollte Pornos drehen, aber ich hatte, das ging gar nicht. Ich habe mich so wie Dreck gefühlt und so hässlich, das tue ich ja heute noch, dass ich gedacht habe, ich kann das nicht, chemisch zu doll.
Ja.
Und dann ist es ja, also ja auch das, was Pornodarstellerinnen immer wieder erwähnen, dass man kriegt das Zeug ja auch nie mehr raus aus dem Netz.
Ja.
Und jeder Arsch kann sich das angucken und einen drauf runterholen, auch nach 30 Jahren. Und mir war klar, wenn ich mit einem Freier ins Bett gehe, schäme ich mich auch noch, weil ich so schlimm bin und eine Fotze mit Dreck drumrum, wo andere Leute ein Ich haben. Aber mir war klar, diese Demütigung sehen dann nur der Freier und ich. Nur der Freier und ich wissen davon.
Ah ja.
Und nie noch andere. Also es ist nie beliebig reproduzierbar.
Also spielt hier Scham eine Riesenrolle, weil Scham als soziales Gefühl ja nur entsteht, wenn andere mit drauf gucke oder ich mir in meinem Kopf die anderen ausmale.
Ja, ich habe mich geschämt für mich selbst. Also das tue ich auch heute noch.
Klingt total so.
Leute mich auf der Straße angucken, denke ich auch immer, die gucken mich an, weil sie eben doch bemerkt haben, dass ich nie so richtig ein Mensch bin, dass ich komisch bin. Also nie nur komisch, sondern außerordentlich komisch. Also extrem außer der Reihe.
Jetzt reden wir gerade über das Professionalisieren und da kommt jetzt ein Polizist ins Spiel, den du als ersten Mann da einbringst. Der will eigentlich Pornos drehen, das kannst du nicht. Wie professionalisiert sich das Ganze jetzt?
Genau, also sagt er, okay, alles klar. Die Schulden waren bei ihm zustande gekommen, weil er chronisch zu Prostituierten gegangen ist, weil er Freier war. Dann hat er gesagt, okay, alles klar, ich kann dir beibringen, wie das läuft. Wie schaltet man denn als Prostituierte eine Annonce? Was steht denn da drin? Wie geht man denn ans Telefon? Wie geht man denn mit Freiern um? Wie begrüßt man die? Wie macht man diese Verhandlungen? Was passiert dann? Was ist so üblich? Wie sind die Preise?
Und das hat er. Jetzt lass mich raten, solche Typen handeln nicht selbstlos.
Nein, natürlich nie. Also es ging ja für ihn auch ums Geld verdienen. Also es waren zwei Dinge. Das eine war, dass ich das Gefühl hatte, es macht ihn an, mich zu prostituieren.
Will er auch mit dir schlafen?
Ja, ja. Okay. Also wir hatten sowas wie eine Beziehung dann auch, ne?
Ja.
Und das zweite war natürlich, ja, die Hälfte der Kohle ging natürlich
an ihn. Die Hälfte?
Ja, ja. Das ist auch so üblich. Also das.
Okay.
Ja.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Polizisten-Zuhälter.
Ja.
Und der zeigt dir jetzt, wie es funktioniert, bringt dich ins Business, mit dem professionalisierst du das Ganze.
Genau.
Jetzt geht es um dieses Annoncenschreiben. Wir hatten eingangs den Typen, der dann von dir alles möchte, was in deinem Profil steht und dich da in seinen Wald lockt. Du schreibst auf deinem Blog, den du heute führst, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass es verschiedene Typen von Freiern gibt. Was sind das für verschiedene Typen? Wen fängst du jetzt an kennenzulernen?
Alle. Also es gibt die Sadisten, über den wir eingangs besprochen haben, das war für mich ganz klar ein Sadist.
Die haben Spaß an Erniedrigungen, an Schmerzen, an Angst, die du spürst und so weiter.
Ja. Dann gibt es die, denen das einfach gleichgültig ist, für die man wirklich nur ein Fickobjekt ist. Denen ist auch völlig Wurst, ob man zwangsprostituiert ist oder wie man heißt oder sonst irgendwas. Also man ist wirklich nur Titten, Arsch und Muschi. Und vielleicht noch ein hübsches Gesicht, in das man spritzen kann. Und dann gibt's die sogenannten, ja, die netten Freier, die aber auch echt grauslich sind. Das sind die, die einen auch noch emotional ausbeuten. Also wo man ganz viel emotionale Arbeit leisten muss, ne? Die dann kommen und sagen, wie heißt du? Ich interessiere mich für dich. Ich hab dir Pralinen gebracht. Erzähl mir doch von dir. Wir verstehen uns so gut. Du bist so anders als die anderen. Und die so, wo man fast das Gefühl hat, die wollen eine Affäre vorgespielt bekommen.
Oh ja.
Und das ist so anstrengend. Also hast du schon mal jemanden Gefühle vorgespielt, wo keine sind?
Bestimmt. Jetzt aber nicht in so einem Kontext natürlich.
Das ist aber anstrengend, ne?
Das glaube ich. Wenn es jetzt um sowas wie Liebe gehen soll oder um Sex, da dann Gefühle so richtig schauspielerisch zu faken, dass das unfassbar anstrengend ist, glaube ich sofort.
Ja, und dieses ganze Reden mit dem und in man muss sich ja immer dann auch für die Sachen interessieren, für die, die sich interessieren, dann muss man mit denen essen gehen. Ist ja so,
ich dachte jetzt, die Typen, die nur mal so reden wollen oder nur mal in den Arm genommen werden wollen, das wäre halb so wild.
Aber nee, die wollen, also, nee, die netten Freier wollen danach trotzdem noch vögeln und die wollen aber Girlfriend-Sex haben, also die wollen Liebe machen. Was super anstrengend ist, weil wenn du nicht mal Sympathie für die empfindest, hast du so einen Ekel runterzudrücken, wenn du dann noch Händchen halten und Bussi Bussi und dann sollst du noch so tun, als würdest du das übelst genießen, weil du hast ja eine emotionale Bindung zu ihm.
Ja.
Das ist schlimmer, als mit irgendeinem gleichgültigen Freier auf einen Fick für 20 Minuten aufs Zimmer zu gehen. Weißt du, dem ist egal, wie du dabei guckst, das interessiert den sowieso nie. Da wird das durchgezogen, da wird gefickt und gut ist. Aber bei diesen netten Freiern musst du noch so viel Schauspielern und so viel Emotionen vorgeben und das ist so schlimm.
Gibt es dann irgendeinen Typen, jetzt hast du mir schon drei genannt, von Freier, wo du sagen würdest, das passt oder das ist irgendwie okay? Mm-mm. Nee?
Nein.
Gar nicht. Also es ist nicht so, dass da mal irgendwie netter, ich stelle mir jetzt irgendwie vor, da kommt jemand, weiß ich nicht, ungefähr im selben Alter, den man vielleicht sogar theoretisch ansprechend finden könnte, der, keine Ahnung, nichts speziell fordert, einfach irgendwie, klar ist der bezahlt, nervt nicht,
Aber das ist doch noch viel schlimmer.
Ja.
Na klar. Also stell dir mal vor, du triffst eine Frau, wo du auf einer Party gesagt hattest, die spreche ich jetzt an, die wird super sympathisch, mit der möchte vorstellen. Ich mich mal unterhalten und so weiter. Und dann behandelt die dich so, dass sie komplett deinen Willen und deine Gefühle völlig negiert und was mit dir macht, wo es nur um sie geht. Und dein Konsens ist völlig egal. Das ist doch noch viel schlimmer, als wenn irgendein alter Krabbel-Opi kommt, der schon schmierig ist, wenn du die Tür aufmachst, weil von dem erwartest du sowas, ne? Den siehst du und dann denkst du, ja, okay, das wird jetzt eine schlimme Stunde. Aber wenn du dann Typen kennenlernst, die so, also als Freier, die so alt sind wie du, die vielleicht sogar noch nett sind, sympathisch sind, du verlierst doch komplett das Vertrauen in die Leute da draußen. Du wirst nie wieder auf eine Party gehen und irgendeinen Mann ansprechen, krass. Weil du denkst, der ist nett, sympathisch. Weil du immer denkst, ja, aber diese netten, sympathischen, attraktiven Typen waren auch bei mir im Puff. Und die haben mir ins Gesicht gespritzt, ohne zu fragen. Und
voll
die
übersehen,
haben
noch nicht drüber nachgedacht. So.
Ja, das ist jetzt eigentlich noch schlimmer. Das, also es ist wie so ein Wolf im Schafspelz.
Ja. Krass.
Nee, es gibt keine Freier, die okay sind. Es haben ja auch alle Freier voll was gemein. Nämlich, dass sie erstens auf sexuellen Konsens scheißen. Sie zahlen. Und dann ist ihnen das im Kern völlig egal, ob du das eigentlich willst oder nie. Also sie schlafen mit einer Frau, von der sie genau wissen, eigentlich hat die keinen Bock auf mich. Und vielleicht wird sie sogar gezwungen von einem Zuhälter. Also ist einfach völlig egal. Und das ist ja Vergewaltigerdenke, ne? Also ich meine, welcher Mensch schläft denn mit einem anderen Menschen und ihm ist völlig egal, ob der das jetzt will oder nie? Vergewaltiger machen sowas. Das ist Vergewaltigerdenke. Das ist das eine, was Freier gemein haben, und das andere ist, das ist eine unglaubliche Frauenverachtung. Ich möchte sagen, fast schon Frauenhass. Der kommt nie immer durch. Also, der kommt in ihren Handlungen durch. Du machst ihnen ja im Puff nie die Tür auf und die sagen, ey, du Fotze oder so. Manche sagen das, aber nie alle. Aber diese Frauenverachtung manifestiert sich ja in ihren Handlungen, indem sie dich so objektifizieren, indem sie dich eben missbrauchen und dabei vielleicht noch wollen, dass du lachst, indem sie völlig ignorieren, dass dein Zuhälter nebenan sitzt. Das ist ja Frauenhass.
Huschkes These ist völlig klar. Alle Freier sind Vergewaltiger und Frauenhasser. Für sie ist Prostitution gleich Missbrauch. Das heißt, die Frau, die als Prostituierte arbeitet, kann das gar nicht gut finden. Wie geht es euch mit diesen Aussagen? Findet ihr die zu heftig, zu pauschal oder würdet ihr Huschke zustimmen? Mir sind diese Fragen sofort durch den Kopf gegangen und ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass hier die Diskussion etwas heißer wurde. Und dann fällt mir jetzt aber auf, dass man dabei ja eins nicht vergessen darf. Ich, Leon, hab noch nie Sex gegen Geld angeboten oder gehabt. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Meinung zu all diesen Fragen haben, aber auf welcher Grundlage? Mir ist das ganz wichtig, bevor wir hier irgendein Urteil fällen, dass wir uns das auch fragen. Und wenn ihr mögt, nehmt den Gedanken noch mit für den Rest des Gesprächs. Nach all dem, was Huschke uns also bis hierhin von ihren Freiern, den Sadisten, den Gleichgültigen und den Netten aus eigener Erfahrung erzählt hat, kann man ihren Standpunkt doch nachvollziehen. Und trotzdem wird Huschkes Forderung, die Prostitution zu verbieten, in Deutschland sehr kontrovers diskutiert. Stimmen für ein Verbot sagen, dass eine Gesellschaft, die Prostitution als Beruf oder Wirtschaftszweig anerkennt, eine zynische Gesellschaft ist. Die Legalisierung von Prostitution wird dann mit einem Resignieren gleichgesetzt. Man gibt auf und sagt, okay, wir erlauben das halt, das nutzt dann aber nicht den Frauen, sondern eigentlich nur den Männern, die sie ausbeuten. Die Frauenunion der CDU zum Beispiel fordert ein Verbot der Prostitution. Denn, so sagt die Vorsitzende Annette Wiedmann-Mautz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, in den meisten Fällen seien die Frauen eben nicht freiwillig Prostituierte. Auch in der angemeldeten Prostitution würden sie erniedrigt, gedemütigt und entwürdigt. Und das sei auch durch das Prostitutionsschutzgesetz nicht rechtlich abgesichert. Die Frage ist doch, so die Vorsitzende weiter, ob der Staat die Würde der Frau und ihr Intimstes zur legalen Ware macht.
Jetzt kommt die andere Seite, zum Beispiel die Diakonie Deutschland, aber auch zum Beispiel der Deutsche Frauenrat. Die halten ein Verbot der Prostitution für den falschen Weg. Maria Lohheide aus dem Vorstand der Sozialpolitik der Diakonie Deutschland sagt dazu, wo Prostitution oder Sexkauf verboten sind und Freier bestraft werden, findet Prostitution in der Illegalität statt und verschlechtert die Situation der Prostituierten enorm. Ich habe selber vor diesem Gespräch mit einer Sexarbeiterin und Lobbyistin für Prostitution in Deutschland gesprochen. Und die vertritt ebenfalls die Meinung, auf keinen Fall verbieten. Im Gegenteil beschreibt sie mir ihre Arbeit unglaublich begeistert. Sie sagt zum Beispiel, dass sie sich freut, Paaren, die zu ihr kommen, neue Praktiken beizubringen. Und sagt, dass sie, was die Erotik anbelangt, eigentlich schon immer offen und experimentierfreudig war und ihren Mut erstmal finden musste, bis sie dann ihre Führungsqualitäten auch im lustvollen Bereich ausleben lernte. Und sie arbeitet heute als Domina und hat mir wirklich sehr, sehr glaubhaft, so muss ich das sagen, beschrieben, wie viel Spaß ihr diese Arbeit macht. Huschke hat dazu eine klare Gegenmeinung. Da hören wir gleich noch mehr zu und haben das sicherlich auch schon verstanden. Gehen wir noch mal kurz nach Schweden, wo die Regierung ihr Modell des Verbots der Prostitution seit 1999 extrem als Erfolg feiert. Und zwar soll sich die Zahl der Prostituierten dort um die Hälfte reduziert haben. Auch die Gewalt gegen Frauen und der Menschenhandel sollen durch das Sexkaufverbot reduziert worden sein. Die schwedische Historikerin Susanne Dodier zieht diese Aussagen aber in Zweifel. Das Problem sei, dass Fakten und Forschung sie nicht belegen können, so die Forscherin hier. Und sie verweist dann aufs Gegenteil, wonach es sogar Berichte gibt, dass das Sexkaufverbot zu wachsender Gewalt gegenüber Prostituierten und heftiger Stigmatisierung führe. Das waren jetzt eine ganze Menge von Eindrücken erstmal, aber mir ist unglaublich wichtig, dass ihr versteht, wie krass dieses Thema diskutiert wird. Und das hatte ich persönlich überhaupt nicht auf dem Radar. Und jetzt mal von Huschke zu hören, dass 9 von 10 Frauen sagen, ich will eigentlich gar nicht in der Prostitution arbeiten, das finde ich unglaublich heftig vor diesem Hintergrund der Debatte. Ich habe mir von Huschke dazu nochmal die Quelle schicken lassen und die Studie, die sie mir gegeben hat, war eine aus dem Jahr 2004, wo rund 900 Menschen in 9 Ländern befragt wurden, die zurzeit oder bis vor kurzem in der Prostitution tätig waren. Und da haben 71% berichtet, dass sie physische Gewalt erlebt haben. 63% haben gesagt, ich wurde vergewaltigt. 89%, also quasi 9 von 10, sagen, dass sie aus der Prostitution raus wollen, aber keine anderen Optionen haben, um zu überleben. Ihr merkt also, das Thema ist komplex, aber ich finde es eben ganz wichtig, dass wir uns hierzu eine Meinung bilden. Und deswegen steige ich hier jetzt nochmal tiefer ein mit Huschke. Zuerst zu ihrer These. Freier haben also alle eins gemein, sie sind frauenverachtend und machen etwas, das Vergewaltiger tun. Bedeutet das dann auch, dass jede Prostituierte sich vergewaltigen lässt?
Nee, also ich sag Freier, ihr seid Vergewaltiger. So.
Okay.
Mein Ziel ist überhaupt, die Frauen zu belehren. Also okay. Was Frauen mit ihrem Körper machen und wie sie überleben, da habe ich nicht reinzureden. Also
ja. Ich
möchte die ansprechen, die handlungsfähig sind in dem Moment. Also es ist ja in der Prostitution nie so, dass sich 2 Menschen auf Augenhöhe bewegen. Ne? Sondern die Prostituierte ist ja in verschiedenen Zwängen. Es gibt ja diese Studie von Melissa Farley auch, wo gefragt wird, was brauchst du am dringendsten? Und 9 von 10 Frauen aus der Prostitution haben gesagt, einen Ausstieg. Das bedeutet, 9 von 10 Frauen sind in der Prostitution, obwohl sie das aktuell gar nicht wollen. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch prostituierte Frauen, die freiwillig in Anführungszeichen in der Prostitution sind, Schäden davon tragen. Also auch posttraumatische Belastungsstörungen, Waschzwänge, Zwänge allgemein. Drogenkonsum,
okay.
Zu viel Rauchen. Das ist immer ein Zeichen von irgendwas stimmt nie. Dann ist ganz klar, kein Freier kann wissen, ob er eine Zwangsprostituierte vor sich hat. Kann er gar nie wissen. Es gibt keine Anzeichen dafür. Auch Zwangsprostituierte lächeln ihre Freier an und sagen, Schatz, sie kommen mit aufs Zimmer, weil sie müssen. Sie gehen also das Risiko, eine Vergewaltigung zu begehen. Und dann, ja, klar, was du sagst, im Kapitalismus kann Arbeit Zwang sein. Oder
ja
je nach politischer Ausrichtung
ja,
ist es
klar.
Dann eben immer Zwang. Bei Arbeit ist es dann eben so, dass Arbeit im Kapitalismus im schlimmsten Fall Zwangsarbeit ist.
Ja.
Das hast du gerade gesagt, ja, hat dann auch nie jemand. Aber das gilt dann ja auch für Prostitution. Also dann ist ja auch Prostitution unter kapitalistischen Bedingungen Zwang und Sex unter Zwang ist.
Du willst Vergewaltigung hören.
Ja, Sex unter Zwang ist Vergewaltigung. Und auch ökonomischer Zwang ist Zwang. Und dazu kommt ja,
ja.
dass. Also ich meine, es ist eine ganz einfache Formel. Der Freier will Sex. Die Prostituierte braucht Geld. Sie will den Sex eigentlich gar nicht. Sie nimmt ihn in Kauf. Daher kommt das ja, etwas in Kauf nehmen. Und Sex, den ich in Kauf nehme, den ich erdulde, ist kein Sex, für den ich Konsens gegeben habe oder zu dem ich Lust habe.
Ich glaube, das wird ja jeder unterschreiben. Nur in dem Moment, wo du jetzt das mit einer Vergewaltigung gleichsetzt, was erwidern wir Sexarbeiterinnen, die sich so nennen? Du sprichst von Prostituierten, das wird ja gerne dann schon als Differenzierung genommen. Die sagen, ich mache den Job gerne, ich mache den freiwillig, ich hab da Freude dran, das ist für mich halt ein Job, das ist für mich Arbeit, so wie Brötchen backen oder Asphalt verlegene Arbeit ist. Und da ist für mich kein Zwang bei, sondern ich verdiene damit mein Geld. Und dann ist hat das für mich auch nichts von Vergewaltigung, sondern ist halt einfach dann Sex gegen Geld.
Also mein Wunsch ist nie, Frauen zu belehren, wie sie etwas wahrzunehmen haben. Ich finde es problematisch, es so auf die individuelle Entscheidung ankommen zu lassen. Für mich gehört da strukturelle Analyse dazu.
Ja.
Prostitution ist für mich ein Gewaltsystem. Und nicht nur für mich, für viele Feministinnen und für Abolitionistinnen.
Ich habe mich daran gestoßen, als du eben anfingst mit alle, nie. Weißt du, sobald irgendwo so absolute Wörter auftauschen, gehen bei mir ganz viele Alarmglocken an, weil ich dann immer dann das Gefühl habe, ja, ich unterscheide auch zwischen einem strukturellen System. Ich bin der festen Überzeugung, dass da ganz, ganz viel auch völlig falsch läuft, dass die Frau als Objekt, der Mann in der Machtposition, ökonomisches Ausnutzen und zig weitere Punkte, die du aufzählen könntest, total schief läuft. Aber dann finde ich gleichzeitig, wenn ich daraus ableite, das andere kann es nicht geben und dass das nicht auch Teil dieses Systems ist, würde mir dann zu weit gehen.
Also mal zu dem Begriff selbstbestimmt. Was ist denn selbstbestimmt? Prostitution ist Sexualität, die Marktbedingungen unterliegt, weil sie verkauft wird. Sie unterliegt Marktbedingungen.
Ja.
Sexualität, die Marktbedingungen unterliegt, ist nicht selbstbestimmt. Sie ist marktbestimmt. Sie ist nicht mehr frei.
Genau, so wie aber ganz, ganz vieles marktbestimmt ist, wo man sich eigentlich wünschen würde, das sollte es nicht sein, ne?
Und das ist halt die Frage. Wollen wir das, dass Sexualität verkapitalisiert wird, vermarktet wird, nicht selbstbestimmt ist, dass es nicht auf Konsens oder Lust beider oder wie viele auch immer beteiligt sind, ankommt? Wollen wir das? Also stellen wir uns wirklich hin und sagen, ja, aber woanders ist es auch schlimm und die Bäckersfachverkäuferin hat auch keinen Bock, früh 3:30 aufzustehen. Wollen wir das auch noch für Sex einführen?
Ja.
Dass jemand unter Zwang handelt, keinen Bock hat, etwas tut, was widerwillig ist. Wollen wir das auf Sex auch noch ausweiten? Dann können wir sagen, ja, dann ist Sexarbeit das ist alles in Ordnung, weil woanders gibt's ja auch Zwang und so weiter.
Argument habe ich verstanden. Haben wir also bis hierhin dann die Aussage von dir, dass ich es richtig packe? Wir haben ein strukturelles System und das ist an ganz vielen Stellen problematisch, menschenverachtend, läuft total schief und falsch. Und dann können wir aber in diesem bestehenden System Leuten zugestehen, dass sie für sich sagt, ich mache das aber gerne. Es ist zwar eine Vergewaltigung, weil ich kriege Geld dafür, aber ich mache das gerne.
Die Frauen sind gar nie mein Fokus.
Ich weiß, aber ich will ja das Ganze verstehen. Weil ich sage, wenn du mir sagst, die Frauen sind nie mein Fokus, muss ich hier aber erwidern, es gibt ja aber Frauen, die sagen, ich mache das gerne. Und die sind ja Teil dessen, was stattfindet. Die sind nicht schuld, denen möchte auch keiner die Schuld geben. Ich als allerletztes und denen möchte ich auch nichts hinlegen, denen möchte ich nicht irgendwas einreden. Um Gottes Willen, du auch nicht, sagst du ganz entschieden. Aber die sind doch Teil davon.
Also mal abgesehen davon, dass es immer dieselben 3-4 Frauen sind, die in Talkshows sitzen und sagen, wie toll und selbstbestimmt und freiwillig das alles ist. Und dass es nicht repräsentativ ist fürs Milieu. Aber davon mal abgesehen, wenn du Interviews liest von diesen Frauen, die sich in den Medien als freie, selbstbestimmte Sexarbeiterinnen präsentieren. Also dann wirst du ganz oft Passagen lesen, wo du stolperst. Also zum Beispiel, ich will ihren Namen jetzt nicht sagen, aber sie ist auch sehr bekannt, sagt immer, ja, wie toll das alles ist. Und dann wurde sie gefragt, hast du auch schlechte Tage? Und dann hat sie gesagt, ja klar, habe ich auch Kunden, auf die habe ich keine Lust. Und dann bin ich froh, wenn ich die wieder von hinten sehe. Und dann habe ich Tage, da habe ich keine Lust drauf. Das heißt, auch wenn diese Frauen, und das will ich nie absprechen, das so empfinden, dass es meistens freiwillig und selbstbestimmt ist, kommen auch sie doch an ihre Grenzen. Also ich meine, diese Bezeichnung, ich habe einen schlechten Tag. Es gibt Tage, wo ich keine Lust habe. Also weißt du, was das heißt in Bezug auf Sex? Es ist übersetzt, auch ich habe Sex, den ich nicht haben möchte. Auch ich habe Sex mit Männern, wo ich froh bin, wenn die wieder gehen.
Ja.
Auch bei diesen Frauen ist es nie so rosarot, wie es dargestellt wird. Genau wie die Schäden. Also diese posttraumatische Belastungsstörung, die Zwangsstörung, die Waschzwänge, dieses Rauchen. Es wird nie nirgendwo so viel geraucht wie im Puff, die rauchen alle und zwar Kette. Dieses Trinken, Schmerztabletten nehmen und so weiter. Das machen alle. Auch die, die von sich sagen, dass sie selbstbestimmt sind. Mhm. Es gibt diese Studie vom Bundesfamilienministerium zur Situation der Frauen in Deutschland. Und da gibt es einen großen Abschnitt auch über Frauen in der Prostitution. Und da wird auch nicht unterschieden zwischen die Frau, die
zwangsprostituiert
wird, ja. Sondern da geht es wirklich nur darum, wir machen jetzt mal einen Querschnitt von denen alle, wie geht's denn denen alle? Und die Anzahl der Frauen, die psychische Schäden haben und die Suizidgedanken haben und die Depressionen haben, die Dissoziationen haben, Zwänge, Ängste und so weiter, die ist so unglaublich hoch und die liegt so weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Und es sind eben nicht nur diese Zwangsprostituierten, die darunter leiden.
Huschki, jetzt könnte ich dir noch viele weitere Namen nennen, die einmal mit direktem Namen auftreten. Zum Beispiel Stefanie Klee. Das ist eine Frau, die von sich sagt, heute bin ich fast ausschließlich als Sexualassistentin tätig, biete also Senioren, Pflegebedürftigen und behinderten Männern und Frauen die meisten Einrichtungen leben meine sexuellen Dienstleistungen an. Sexualassistenz ist für mich ein Bereich der Sexarbeit. Ich will ihn nicht glorifizieren und auch nicht mit einem therapeutischen Label aufwerten, denn es ist bleibt Sex, aber in einem besonderen Umfeld, das auch besondere Fähigkeiten und Auftreten verlangt. Das ist eine Frau, die vorher auch als Prostituierte gearbeitet hat, sich mittlerweile Sexarbeiterin nennt, wie sie selber sagt, und damit etwas macht, wo vielleicht jetzt manche sagen würden, das ist doch super. Gut, dass sie das macht. Das ist eine. Dann hast du gesagt, es gibt ganz viele, wo man immer wieder sieht, dass die in Talkshows auftreten oder Interviews geben. Sie ist vielleicht eine davon. Johanna Weber, die sogar einen Interessenverband leitet, eine andere. Ich habe aber sehr, sehr viele Interviews auch gefunden, wo einfach Frauen gefragt wurden, die dann auch anonym von der Straße erzählt haben, wie das so ist. Zum Beispiel in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, Udine wird sie genannt. Wir verkaufen genauso wie jeder andere Mensch unsere Dienstleistungen und unsere Arbeitskraft. Und ganz ehrlich, möchte ich nicht mit einem Bauarbeiter tauschen wollen, der auf längere Zeit körperliche Schäden durch seine Arbeit davonträgt, was mir als Sexarbeiterin noch nicht passiert ist. Sie sagt dann weiter, Sexarbeit kann vollständig auf Augenhöhe stattfinden. Die Machtverhältnisse zwischen Kunden und Sexarbeitenden sind weit gestreut. Es ist natürlich so, dass es Fälle gibt, in denen Sexarbeitende aus finanziellen Gründen Dinge tun, die ihnen nicht gut tun. Das ist in vielen anderen Jobs bedauerlicherweise auch so. Deshalb ist das, was wir brauchen, Alternativen für die, die gerne andere Jobs machen wollen und eine Bekämpfung von Armut und nicht von Sexarbeit. Und vielleicht noch eine letzte Stimme von Ruby Rebelde, wird sie hier genannt in einem Interview mit ND. Die sagt, Vergewaltigung ist Vergewaltigung, egal ob sie einer Sexarbeiterin oder einer anderen Person angetan wird, das ist eine Straftat. Sagt man aber, Sexarbeit sei an sich strukturelle Gewalt, macht das komplett unsichtbar, dass SexarbeiterInnen auch Vergewaltigungen, Missbrauch oder sexuelle Übergriffe erleben können, genauso wie andere Menschen eben auch. Das sind jetzt einfach mal eine ganze Reihe von Einzelpunkten, können wir sagen, weil du hast eine breite Palette an großen Statistiken ranzitiert, die eben Einzelfälle sind, Einzelpersonen, die hier ihre Meinung kundtun, die aber völlig konträr zu dem stehen, was du sagst. Oder verstehe ich was falsch?
Das waren ja jetzt viele Punkte, die in den Zitaten angesprochen wurden. Bekämpfung von Armut, Vergewaltigung und so weiter und so weiter. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch ganz kurz sagen, alle Frauen, die du gerade zitiert hast, sind Mitglied im BSD oder im BSD. Und die vertreten eine ganz klare Position. Das waren keine zufällig ausgewählten Frauen, die du gerade zitiert hast, sondern alles Frauen, die seit Jahren in der Presse sind, alle. Und die alle den beiden gleichen Verbänden angehören, in denen auch Bordellbetreiberinnen sind. Und mindestens zwei sind auch Bordellbetreiberinnen und Agenturbesitzerinnen. Aha. Bordellbetreiberinnen haben völlig andere Interessen als Prostituierte. Und du kannst nicht eine Bordellbetreiberin hinstellen und sagen, die spricht für Prostituierte. Das geht nie. Also dann sind die.
Das ist erstmal eine interessante Info, eine interessante Klarstellung, weil das ist, wenn man jetzt so anfängt zu recherchieren, einfach erstmal nicht nur die Namen, sondern die Interviews, die auftauchen. Es tauchen da zahlreiche Interviews auf, aber nicht nur mit denen. Ich hätte auch noch mehr von diesen Stimmen und ich hätte auch noch mehr Leute, wo du merkst, die sind einfach völlig anonym. Die kannst jetzt weder du noch ich kennen, wenn es nicht zufällig genau dieselben sind, die dann sagen, diesmal will ich es anonym machen. Worauf ich eigentlich auch damit nur hinaus möchte, ist, es scheint mir so, dass da manche sagen, ich mache das wirklich, ich mache das gerne, ich mache das selbstbestimmt, ich mache das freiwillig, ich mache das mit Freude. Für mich ist das nicht schlimm. Und bin trotzdem vielleicht dann, und da versuche ich jetzt vielleicht mal den Bogen zu, vielleicht ist das ein möglicher Konsens, ohne dass ich hier die Gegenposition tatsächlich einnehme. Ich will sie nur mit reinbringen, weil das gehört für mich zu einer ausgewogenen Diskussion. Dass man sagt, das System an sich hat ganz, ganz viele Fehler. Aber drum denen, die das gerne machen, das abzusprechen und zu sagen, das ist immer eine Vergewaltigung, geht das nicht zu weit.
Nee, das System hat keine Fehler. Das System Prostitution ist der Fehler.
Okay.
Und hier wird gerade auch was reproduziert, was mich seit Jahren übelst aufregt.
Bitte hau raus.
Nämlich in der ganzen Medienberichterstattung geht es immer nur um die Frauen. Und da wird sich dann so ein bisschen dran aufgegeilt.
Ja.
Da haben wir dann eine Frau, die sagt, nein, es ist Gewalt und es ist ganz schlimm. Und dann wird eine andere dazu gesetzt, die genau das Gegenteil sagt. Und dann geiert sich das bürgerliche Publikum ein bisschen dran auf. So die zwei dürfen sich jetzt darüber bekriegen.
Ja. Weil man über Sex und Prostitution gesprochen wird, was so Tabuthemen sind mäßig.
Zwei Dinge fallen dabei völlig hin, oder drei Dinge fallen dabei völlig hinten runter. Erstens die strukturelle Analyse.
Ja.
Das wurde gerade nicht widerlegt, dass ich sage, du konntest es auch gerade nicht widerlegen.
Nee, wollte ich auch gar nicht. Entschuldigung, das wollte ich, darum ging es mir nicht. Wollte ich gar nicht.
Selbstbestimmte Sexualität. Das ist die Frage. Wollen wir als Gesellschaft selbstbestimmte Sexualität? Ich möchte das. Ich möchte, alle können rumvögeln, wie sie wollen.
Moment, Entschuldigung, aber das, Prostitution ist keine selbstbestimmte Sexualität, ist für mich keine strukturelle Antwort, es ist keine statistische Antwort, sondern das ist jetzt wieder eine Aussage. Und deswegen, glaube ich auch, geht es hier gerade heiß her, die für mich nicht dasselbe ist, wie 9 von 10 Frauen sagen XY. Weißt du, was ich meine?
Prostitution ist Sex, der Marktbedingungen unterliegt. Und damit nicht frei. Es ist keine freie Sexualität.
Okay.
Das ist die politische strukturelle Analyse. Punkt. Und ich möchte gern in einer Gesellschaft leben, in der Menschen vögeln, weil sie Lust drauf haben und weil sie Ja gesagt haben. Und nicht, weil sie Geld brauchen.
Ja. Deswegen würde ich ja auch sagen, die strukturellen Probleme sind da. Das katastrophale Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen ist da. Die finanzielle Not ist da. Das ökonomische Ausnutzen ist da. Alles, was du aufgezählt hast, ist da und sehe ich. Für mich wird es dann krass, wenn jemand sagt, gilt für alle, ist pauschal so, gibt keine andere Seite. Das ist eigentlich mein einziger Punkt. Und ich glaube, da stoßen wir uns auch gerade. Weißt du, was ich meine?
Sehr, ja. Weil das ist nämlich auch sowas, wo die Gesellschaft eine Ausrede hat, nie weiterzumachen.
Womit?
Naja, ich mache ja seit ungefähr 7 Jahren mache ich ja Aufklärung über Prostitution, auch in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und so weiter.
Ja.
Und jedes Mal, wenn es so gelaufen ist, wie es jetzt gerade war, also du hast diese Frau nie eingeladen, aber du hast sie ja gerade repräsentiert, können nachher alle nach Hause gehen und sagen, ja, es gibt zwei Seiten.
Das
und
stimmt.
Die sind sich nicht das einig. Stimmt. Und solange die sich nicht einig sind, können wir auch
das
gar nichts
stimmt.
machen.
Und da kann ich mich wunderbar drauf ausruhen und zu sagen, ja, es sind halt 9 Frauen, die das schlimm finden, aber es gibt ja auch welche, die finden das gut. Und dann kann sich mein aufgeregter Kopf total beruhigt wieder schlafen legen und dann kümmert sich kein Arsch ums Problem. Das kann ich total nachvollziehen.
Und das ist, weißt du, das ist auch keine Frage, die wir Prostituierten unter uns ausdiskutieren müssen. Sondern
auch das.
Und ihr dürft da nie die eine und sagt und die andere sagt, sondern ihr müsst euch eure eigenen Gedanken machen, verdammt nochmal, weil es euch als Gesellschaft angeht. Du, Leon, bist ein Mann. Wie fühlst du dich in einer Gesellschaft, in der Männer Frauen kaufen können? Wie fühlst du dich als Mann in einer Gesellschaft, in der es so viele Männer gibt, die mit Frauen schlafen, obwohl sie keine Ahnung haben, ob die das gerade wollen? Das ist etwas, was dich angeht und da kannst du dich nicht drauf ausruhen, zu sagen, die eine Prostituierte sagt das, die andere sagt das, die müssen das untereinander klären. Nein, es geht die Gesellschaft was an. Du musst dazu eine Haltung entwickeln.
Hammer. Das finde ich gerade unglaublich auffüllend einerseits und auf der anderen Seite total positiv auffüllend, weil ich gerade merke, dass das jetzt genau der Punkt ist, wo ich denke, und das ist der Appell, oder nicht? Das ist die Aufforderung, die ich jetzt brauche. Weil wie oft hatte ich hier schon Situationen, wo man das Gefühl hat, es ist so schrecklich, dass sich die Betroffenen von, du nennst es partnerschaftlicher Gewalt, dann immer erklären müssen, ah ja, du ziehst ja die Männer an, die dir was antun. Ich denke an Antje Joel, die hier war und das erzählt hat. Wie oft hat man das Opfer von Vergewaltigung mir hier berichten, ich habe mich so geschämt, ich habe den Fehler bei mir gesucht. Und wie oft saß ich und dachte, jetzt würde ich so viele Fragen so gerne an die Täter stellen, an die andere Seite, an die Seite, die zu all diesen Problemen führt und beiträgt. Und das finde ich, das machst du ja gerade ganz, 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 ganz klar auf. Da setzt du dein Ausrufezeichen, oder?
Mhm. Ja. Es geht die ganze Gesellschaft an. Es wird immer so getan, als wäre Prostitution ein irgendwie abgeriegelter Bereich innerhalb dieser Gesellschaft, in der vielleicht schlimme Dinge passieren, aber vielleicht auch nicht. Aber das stimmt ja gar nicht. Die Männer, die zu also erstens sind wir Prostituierten auch Teil der Gesellschaft. Ja. Auch wenn andere das anders sehen. Zweitens sind Freier ja nie irgendwelche Außerirdischen, die mal kurz ins Bordell gebeamt werden und dann wieder von der Welt verschwinden. Weißt du, wenn ein Mann ins Bordell geht und dort lernt, dass er damit davonkommt, mit einer Frau zu schlafen, ohne sich drum zu kümmern, ob die Bock drauf hat. Mhm. Meinst du, der vergisst das, wenn der aus dem Bordell rausgeht? Meinst du, dieses Verhalten bleibt im Bordell? Nee. Es nimmt der mit raus. Und es betrifft auch die Frauen außerhalb des Bordells.
Ja, krass. Du hast bei mir total viel aufgewühlt und total viel angestoßen. Und vor allem gerade eben nochmal, wo ich so wirklich dachte, oh yes, und das ist genau der zentrale Punkt. Ich kann nicht mit Beispielen von einzelnen Geschichten, auch wenn hier in diesem Podcast einzelne Geschichten erzählt werden, einfach so versuchen, irgendwelche Strukturen, irgendwelche großen Zahlen, irgendwelche Umfragen, in denen es klare Mehrheiten gibt, wegzuwischen oder kleinzureden oder irgendwie wem einen Strohhalm hinzuhalten, dass man ein eigentliches Problem damit in seinem Kopf wieder in Ausgleich bringt.
Es ist eine Scheindebatte, die völlig an der Frage vorbeigeht, wollen wir als Gesellschaft, dass Männer mit Frauen schlafen, von denen sie nicht wissen können, ob sie das wollen? Ja. Wollen wir das, dass es das gibt? Und wollen wir, dass Männer Frauen kaufen können? Das ist die knallharte Frage. Du wirst für jedes Thema, für jedes Thema wirst du irgendwo irgendjemanden finden, der es in Ordnung ist. Ja. Wenn ich jetzt sage, Hartz IV ist scheiße und ist Gewalt gegen Menschen und ist menschenfach, du wirst trotzdem irgendwo in Deutschland jemanden finden, der sagt, ich finde Hartz IV geil, ich lebe da seit 20 Jahren vor und es ist in Ordnung. Es ist bestimmt ein Einzelfall, aber du wirst diese Person finden. Wenn wir immer nur auf Einzelfälle gucken, dann hören wir auf, selber zu denken. Was denken wir denn eigentlich darüber? Wir selber als Teil dieser Gesellschaft. Wollen wir das so? Wollen wir, dass Frauen in dieser Gesellschaft Sex haben, weil sie ihre Miete zahlen damit? Wollen wir, dass Männer mit Frauen schlafen, die keinen Bock drauf haben? Ist das okay? Unter welchen Umständen? Also ich meine, das ist ja auch eine Frage, die sehr weit ins Sexualstrafrecht reicht. Mhm. Also wenn du jetzt sagen würdest, Prostitution ist irgendwo auch okay, sagst du ja damit auch, ja, es ist auch in Ordnung, wenn Männer mit Frauen schlafen, ohne Konsens herstellen zu können. Wie weit geht das? Gilt es nur für Geld oder gilt es auch noch für andere? Also man kann ja auch in anderen Situationen vielleicht keinen Konsens.
Ja.
Also ist es dann okay, wenn ein Mann zu der Frau, die immer vorm Edeka sitzt und die dort bettelt, wenn er zu ihr hingeht und sie mit nach Hause nimmt und sie mit ihm schläft, damit sie einen Schlafplatz hat, ist das okay? Ist ja auch kein Konsens. Ist ja aber auch irgendwie nichts anderes. Oder fändest du das dann doch irgendwie widerlich von dem? Und wo hört's auf? Wann ist es denn okay, wenn ein Mann mit einer Frau schläft, ohne klarstellen zu können, ob sie das will?
Ja, krass. Ja, super Fragen. Wirklich total bewegende Fragen. Ich finde total wichtige Fragen. Total viele Punkte, wo man vielleicht hier erstmal reinging mit einer Meinung, die man selber mitbringt, mit einer Haltung, wo man dann denkt, wo kommt die eigentlich her? Wie entsteht die? Und jetzt ganz vieles aufgerüttelt, hinterfragt durch das, was du erzählst und eben diese klaren Fragen, die du stellst. Huschke, ganz zum Schluss, was machen wir? Was würdest du dir wünschen? Hast du so eine Art Traumcheckliste im Kopf, wo du sagen würdest, das muss in Deutschland stattfinden? Das würde ich mir wünschen, dass sich das verändert. Du ganz persönlich.
Ich bin total froh, dass du das fragst. Ja, ich kämpfe seit 7 Jahren drum. Und nicht nur ich, es gibt ja viele Feministinnen, die das machen. Und zwar, ich würde mir super krass wünschen, dass in Deutschland das nordische Modell eingeführt wird. Das nordische Modell, also das wurde
heißt
zuerst...
Sexkaufverbot, der Mann macht sich strafbar, niemals die Frau. Aber es ist auch verboten für die Männer, richtig?
Ja, aber es besteht aus 5 Säulen. Die freie Bestrafung ist nur die eine Sache. Ja, also freier sein ist verboten.
Ja.
Und wird bestraft.
Erstens.
Frauen in der Prostitution werden komplett entkriminalisiert. Also es gibt keine Regeln mehr in der Prostitution, gegen die sie verstoßen könnten. Es gibt keine Sperrbezirke mehr. Sie müssen sich nie anmelden und so weiter. Also das ist super gut, weil in Deutschland ist Prostitution zwar legal, aber es gibt mega viele Regeln für prostituierte Frauen. Man kann sich gar nicht an alle halten. Und wir vom Netzwerk Ella holen regelmäßig Frauen aus Gefängnissen, die dort sitzen, weil sie aus Armutsgründen im Sperrbezirk anschaffen waren oder unter Corona-Bedingungen, wo es verboten war. In Schweden ist das nicht so. Der zweite Punkt, Frauen sind entkriminalisiert.
Ja.
Der dritte Punkt ist, die Gesellschaft einigt sich darauf, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist. Der vierte Punkt ist Aufklärung, auch schon in Schulen. Wir kaufen uns keinen Menschen, machen wir nie. Und der fünfte Punkt sind staatlich garantierte Ausstiegshilfen für Frauen aus der, also für alle Menschen in der Prostitution. Sind ja auch Kinder, Transpersonen und einige wenige Männer. Staatlich garantierte Ausstiegshilfen. Und dieses nordische Modell wurde zuerst in Schweden eingeführt, 1999. Und inzwischen gibt es das in ganz vielen Ländern. Also in Frankreich, Nordirland, in Kanada, in Norwegen, Island, Südkorea. Ich würde mir wünschen, dass wir es hier auch haben.
Das sind deine 5 Punkte.
Ja. Ich
ganz
wünsche
konkret.
Ich wünsche mir, dass Frauen nur noch Sex haben, wenn sie Bock drauf haben, wenn sie Lust drauf haben. Und dass Männer ebenso nur Sex haben, wenn sie Bock drauf haben, wenn sie Lust drauf haben und wenn das Gegenüber das auch möchte.
Huschke,
das ist für mich eine liberale Gesellschaft. Eine freie, selbstbestimmte Gesellschaft.
Huschke, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du heute hier warst, dass du erzählt hast, dass du immer wieder klar gemacht hast, da ist eine einzelne Geschichte, auch deine, aber eben auch andere. Mhm. Und gleichzeitig ist da ein System hinter, gibt es eine Struktur, wo du nicht nur massive Fragezeichen hast, sondern wo du dich gegenstark machst. Wieso hast du dargelegt bei mir und ich hoffe bei vielen anderen auch einfach erstmal ganz, ganz viel angestoßen, weiter darüber nachzudenken und vielleicht eben nicht dann einfach sich hinzusetzen und zu sagen, jo, danke ist jetzt so, sondern eine Haltung zu entwickeln, in welche Richtung die dann auch immer geht.
Mhm. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich wünsche dir weiter alles, alles Gute. Wir sind jetzt, das muss ich noch ganz zum Schluss sagen, damit im Heute angekommen und an dieser Situation, die mir am Anfang, also dieses Schreckliche, was du erlebt hast, geschildert hast, so ein Hoffnungsschimmer gegeben hat. 2021, ich bin keine Prostituierte mehr, ich habe jetzt ein abgeschlossenes Studium, ich bin Autorin, Wissenschaftlerin, Aktivistin und Doktorandin. Da stehst du heute. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es freut mich total, das zu hören. Du sagst bewusst, ich möchte nicht darüber reden, zu was ich forsche. Im Detail, das lassen wir mal anonym aus diesem Grund. Du hast aber am Ende deines Buches noch eine Sache geschrieben, die mich total interessiert. Du sagst, es ist nicht mein erstes Buch. Mhm. Unter meinem richtigen Namen und unter anderen Pseudonymen schreibe ich Bücher über ganz andere Themen.
Ja.
So, da wollen wir jetzt auch, können wir wahrscheinlich auch nicht komplett ins Detail gehen, weil du möchtest anonym bleiben. Absolut fein. Aber kannst du mir ungefähr sagen, wozu du sonst schreibst?
Also ich habe schon ein Kurzgeschichtenband veröffentlicht und sehr viel Kurzgeschichten in Anthologien. Ich schreibe und publiziere natürlich wissenschaftlich. Auch da sind schon 2 Bücher rausgekommen und viele Artikel von mir und Essays. Und ich habe auch noch mehrere Pseudonyme, mit denen ich auf feministischen Blogs und in feministischen Zeitschriften über andere Themen als Prostitution schreibe.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Leon, für die
Alles
Einladung.
Alles Gute. Ja, bis dahin. Mach's gut, Huschke. Tschüss.
Tschüss.
Huschke Mau hat eine klare Mission. Das Prostitutionsverbot in Deutschland. Angetrieben ist sie von ihren eigenen schrecklichen Erfahrungen. 10 Jahre voller Demütigungen, voller Gewalt und voller Verachtung als Prostituierte plus die Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht hat mit sexualisierter Gewalt. Ich persönlich muss sagen, dass in meinem Kopf vor allem diese Szene vom Anfang mit dem Freier im Waldhaus noch unglaublich viel Gewicht hat. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Was auch bei mir hängen geblieben ist, sind diese verschiedenen Typen von Freiern. Die Sadisten, diejenigen, denen alles gleichgültig ist und, das hatte ich eben nicht gedacht, die Netten, von denen Husch gesagt, die sind besonders schlimm, weil die einen auch noch emotional ausbeuten. Heute sagt Huschke deswegen ganz klar, Prostitution ist gleichzusetzen mit einer Vergewaltigung und alle Freier sind Täter. Das ist pauschal und absolut. Ihr habt in unserer Diskussion, ich habe das eben schon gesagt, sicherlich auch gemerkt, dass ich bei diesem Gedanken nicht einfach so mitgehe. Mein erster Impuls war, wie kann man das nur gleichsetzen? Weil ich denke da an die vielen Überlebenden von Vergewaltigungen, die uns hier schon ihre Geschichten erzählt haben. Und trotzdem merke ich auch, dass mich Huschkes Sicht auch jetzt nach diesem Gespräch noch total beschäftigt und aufwühlt. Konnte Huschke euch mit ihren Argumenten, mit ihren Statistiken, mit ihren Einsichten überzeugen? Bei mir hat es zum Ende hin nochmal wirklich Klick gemacht, als Huschke uns alle aufgefordert hat, eine eigene, eine klare Meinung zu entwickeln und wir als Gesellschaft die Augen vor diesem Thema nicht verschließen dürfen. Einfach so zu tun, als wäre irgendwie alles in Ordnung und wegzuschauen, um den unangenehmen Fragen, die Huschke stellt, auszuweichen, das finde ich, geht nicht. Und deswegen vielen, vielen Dank, Huschke, für das Teilen deiner Geschichte und vor allem dafür, dass du mich so sehr zum Nachdenken gebracht hast. Es war richtig, richtig gut, mit dir zu diskutieren und von Herzen weiter alles Gute für deinen Weg. Ja, und damit geht ihr hoffentlich genau wie ich mit vielen, vielen Fragezeichen und vielen neuen Gedanken aus dieser Folge. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, direkt nächste Woche wieder. Ich würde mich sehr freuen, denn Alexander Leschig ist mein Gast. Der studiert in Münster Rechtswissenschaften, war bei mir im Studio und war lange Teil der AfD. Da hat er sich richtig eingesetzt, auch eine unglaublich steile Karriere hingelegt, wenn man das so nennen will, innerhalb dieser Partei, hat dann hier in Münster, als wirklich Tausende auf der Straße demonstriert haben, im Rathaus, wo die AfD eine Versammlung abgehalten hat, dann einen Vortrag gehalten und sich von den Leuten im Raum mit tosendem Applaus Zustimmung abgeholt. Ich finde das unglaublich interessant und wichtig, so einem, der jetzt da raus ist, zuzuhören, um zu verstehen, wie zieht die AfD gerade junge Menschen an. Und auch, und das war sehr, sehr spannend in diesem Gespräch, was gibt das, jungen Menschen da reinzugehen? Also, wenn ihr möchtet, nächste Woche ein Gast, der wieder die Gemüter sicherlich sehr erhitzt. Alexander ist hier und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr gerne bei mir auf Instagram vorbeigucken. Da gibt es wie immer nochmal eine ganze Reihe von Informationen rund um die Psychologie, aber auch zum heutigen Thema, zur heutigen Folge. Da findet ihr auch ein Video, wenn ihr mal so ein bisschen runterscrollt, mit Hannah Secret. Die nimmt uns mit rein ins Pornogeschäft und beschreibt uns, wie dieser Job abläuft. Also das kann ich wirklich nur total empfehlen. Da gab es auch unglaublich viele Reaktionen von euch, als das damals hochgeladen wurde. Wer es noch nicht gesehen hat, kann ja mal reingucken. Ansonsten könnt ihr mir da auch gerne Nachrichten schicken. Was hat euch hier gefallen? Was interessiert euch? Welchen Gast würdet ihr euch mal bei mir wünschen? Und natürlich auch ansonsten mir Fragen stellen und Kritik äußern und was ihr mir sonst noch so alles schicken wollt. In diesem Sinne, bleibt mir noch bitte gesund und gewogen. Wir sehen uns auf Instagram oder sonst wo und hören uns allerspätestens nächste Woche hier wieder. Bis dahin, euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur anderthalb, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.